Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 302. Heute mit Felix.
Package lost.
Felix.
Package found.
Und Markus.
Was?
Warum? Genau.
Packstation?
Was?
Packstation.
Package lost, package found, Packstation.
Vielleicht kann man auch nur einfach acknowledge sagen, hier, package, acknowledge, chat, egal, weg damit. Ich bin übrigens auch dabei, ich bin Ingo. Hallo.
Hallo Ingo.
Ja.
Hallo Ingo.
Kuckuck. Seid ihr alle da? Ja! So, kommen wir gleich zum Blast from the Past oder habt ihr noch irgendwas anderes? Seid ihr irgendwie, keine Ahnung.
Bisschen erschöpft, würde ich sagen.
Bisschen erschöpft?
Ja.
Das ist nicht gut.
Es ist naja. Irgendwie ein bewegterer Herbst, als das bisher so angekündigt wurde.
Bei dir jetzt persönlich, ja. Privat oder wie?
Ja, ich glaube, nein, ich glaube auch sonst, aber jetzt auch bei mir überall.
Überall.
Ich habe ja gedacht, es könnte vielleicht irgendwie mal so ein ruhiger Herbst werden. Und ist nicht so, stelle ich fest.
Wow. Weiß nicht, was du als ruhigen Herbst bezeichnest. Also ich meine, das ist doch eh so, September, Oktober ist wieder die Zeit, da gehen jetzt nochmal schnell irgendwelche Konferenzen los und irgendwelche Meetings und überall muss man irgendwo hin. Weil ja. Dann im November, Dezember ist wieder nichts mehr. Also von dem her ist, ja, also so ein September, Oktober ist schon nochmal anstrengend, aber das ist, glaube ich, immer so. Oder?
Ja, ich glaube, ich begehe den Fehler schon seit ein paar Jahren jeden Sommer, dass ich irgendwie die Hoffnung habe, dass es mal anders ist.
Ja, aber der Dezember ist ja gleich und dann ist ein bisschen ruhiger.
Aber dann ist Kongress, oder? Was ist Kongress?
Ja, es ist so Kongress. Bis jetzt ist Kongress, aber...
Bis jetzt ist Kongress und zwar nicht in...
Nicht in Leipzig, sondern in Hamburg.
Nicht in Leipzig. Genau. Ja, dann schauen wir.
Da kann man dann nice. Direkt aus dem ICE rausfallen und ist schon da.
Das ist schon, ja. Wenn Sie am Hamburger Hauptbahnhof direkt in den ICE einsteigen und dann bei CCC aussteigen in 10 Minuten. Ja.
Aber es ist trotzdem so, dass es irgendwie ja weiter weg ist als vorher. Vorher war es ein bisschen näher für mich. Naja.
Ich wollte gerade sagen, für mich ist Hamburg gefühlt näher.
Was? Von dir aus?
Ja. Ich kann von hier mit dem ICE durchfahren.
Ja, nee.
Nicht.
Nee. Ja, du wohnst ja auch in der Nähe von dem ICE-Bahnhof, das ist praktisch.
Das, das ist durchaus
das hilft, ja. Es könnte helfen, ja, wenn man den ICE fahren muss, wenn man neben ICE wohnt, kann ich mir vorstellen, dass das hilfreich ist, ja.
Bei uns fahren die ICEs hier vielleicht bald durch, aber halten tun sie deswegen noch lange nicht.
Kannst aufspringen.
Ja. Vielleicht.
Das ist bestimmt auch so eine Langsamstrecke, da kannst du auch nie mehr laufen.
Ja. Naja, so langsam ist die auch nicht. Ja, mit dem Fahrrad schaffst du da auch nicht nebenbei zu fahren.
E-Bike ein bisschen tunen und dann geht das.
Genau. Okay. 130 und dann geht's los.
Da werde ich doch erst warm bei 130.
Der Motor, ja.
Ja, gerade so. Okay. Jetzt kommen wir zum Blast from the Past. Was war gestern?
Ja, was war gestern, ist die Frage beim Blast from the Past.
Wieso gestern?
Ja, also das sinngemäße gestern.
Achso. Was war gestern?
Bei mir war gestern nichts. Ich weiß noch nicht mal, was ich gestern zum Essen hatte.
Schön.
Genau. Wir hatten viele Kommentare, aber insbesondere ein Problem hatten wir selber noch. Genau. Sag mal, erzähl mal, was hatten wir? Ja.
Wir sind ja bei diesem Flyer, jo. Und da haben wir weniger RAM als vorher offensichtlich. Ich weiß gar nicht, wie viel wir bei Heroku bekommen haben.
Weiß nicht, du meinst aber 256 oder sowas in diesem Free-Tier, ne?
Kindergröße RAM.
Und ja. Genau. Ich glaube, ein halbes Gigabyte war Heroku und dieses Flyer.io hat jetzt halt nur noch ein Viertel
Ja, das ist die Inflation, Gigabyte. Oder? Da, wovon alle mal reden.
Genau, wo Dinge immer mehr werden, außer ja. wenn sie weniger werden.
Mehr weniger.
Mehr weniger, genau. Und ja, wir sind gerade so halt am, wir waren gerade so am Limit dran und es hat so halb funktioniert.
Nee, wir waren übers Limit, weil die ist ja abgestürzt.
Eindeutig. Ja, ja, genau. Bis es halt dann nicht mehr.
Genau, wir waren ganz lange am Limit, bis wir dann drüber waren.
Genau, heute am Limit, morgen Schritt weiter.
Genau. Living on the edge.
Genau, und der Marc hat dann da mal reingeschaut und stellt sich raus, wir haben natürlich auch irgend so ein super nicht optimiertes Image benutzt und es gibt halt so in Ruby und es, ich weiß gar nicht, ob es das für Python auch immer noch gibt, aber es hat sicher mal gegeben für Python, ist halt, du kannst halt Ruby auf der JVM laufen lassen. Und anstelle von halt Native. Und das für Memory und Performance ist das ziemlich gut, außer halt für Cold Start. Das ist, glaube ich, der einzige Drawback, den du damit dir dann halt einhandelst. Das erste Mal aufstarten geht halt ein bisschen länger, weil da halt immer eine JVM gestartet wird. Und theoretisch könntest du dann halt interfacen zu irgendwelcher Java-Software, aber ich meine, wer will das schon?
Außer der Markus vielleicht.
Außer vielleicht Markus oder tausende andere Leute auf der ganzen
niemand,
Welt. Aber
natürlich niemand, fast.
Ja. Ja. Auf jeden Fall ja, gibt es da diese Images mit jmalloc. Diese andere Memory Allocation Library ist. Und die ist viel besser. Und
wie viel ja. RAM haben wir jetzt übrig? Das ist das Wichtigste.
Müssen wir da reingucken, was weiß ich.
Weiß ich nicht. Und ich bin gerade gar nicht sicher, ob ich nicht Blödsinn erzählt habe und dieses Ding sie nur jmalloc benutzt, ob du das ohne Java-Zeug benutzen kannst.
Auf jeden Fall ist irgendwas rumgefrickelt und jetzt ist weniger
yeah, wir haben genau, TLDR ist, wir haben ein besseres Image genommen und jetzt braucht die Software plötzlich weniger RAM, ohne dass wir irgendwas am Image
an unserem eigenen shittigen Code ändern mussten.
Ohne dass wir unseren shittigen Code ändern mussten.
Ja, nice. Genau, also wir haben 256 Memory Limit und die letzte Stunde haben wir 156 Megabyte davon gebraucht.
Okay, nice.
Ja. Und ich glaube, ich habe Blödsinn erzählt, aber das spielt, ja.
Jetzt halt,
wie kann, jetzt? Kann ich halt nichts für. Ja, es benutzt halt nur jmalloc und nicht dieses die Java-Zeug.
Okay.
Aber das Java-Zeug ist halt auch so ein vermutlich würde das mehr RAM benutzen, jetzt wo ich so drüber nachdenke. Mm. Würde noch Sinn machen und ja. jmalloc ist halt einfach eine ja, Memory-Allozierungs-Library. Kannst du halt irgendwie, ich weiß gar nicht, ob's.
Und die kann es besser, oder was?
Ja, die kann einfach besser Memory allozieren als die Standard malloc-Implementation, die vermutlich mit, was kommt die mit? Glibc?
Mhm.
Probably.
Ja.
Würde ich jetzt so raten. Und ja, die funktioniert halt irgendwie einfach besser. Ist halt fragmentiert weniger. Und ja, kommt irgendwie, ich glaube, aus FreeBSD oder so. Und ja. Auf jeden Fall besseres Image, weniger Memory.
Jo.
Und das führt dazu, dass es dann halt nicht mehr out of memory geht und damit halt stabiler läuft. Was schon so ein Feature ist, was ganz cool ist. Und das andere ist, dass das Image ist aber immer noch irgendwie ein bisschen groß, weil das Base-Image ist, glaube ich, irgendwie so, ich weiß nicht, 100 Megabyte oder irgend sowas. Und unser Ding ist dann trotzdem noch fast 400 Megabyte oder so. Da müsste man schon auch mal reinschauen, ob das wirklich so sein muss, aber vielleicht funktioniert.
Ja. Genau. Bisher funktioniert es auf jeden Fall. Ja, vielleicht noch zu diesem Fly-O. Ich glaube, weiß ich nicht, ob wir das jetzt auch angepasst haben. Also vorher haben wir ja wirklich das 1:1 so genommen, wie es eben bei Heroku auch war. Und man kann natürlich ein bisschen mehr machen bei diesem Flyer oben. Im Endeffekt kannst du alles hochladen.
Ja, du kannst einfach einen Docker-Container
booten. Genau, kannst einen Docker-File hochladen und dann wird es irgendwie gebaut für dich und die benutzen da VMs sozusagen richtig, also mit Firecracker hast du da so kleine VMs, die sie da untereinander voneinander abteilen und du siehst auch in den Metrics ja, Firecracker-Status, Load Average, Memory Use, das habe ich halt auch da gerade mal abgelesen. Ja, nö, also bisher funktioniert es ganz gut. Die ersten Probleme, die wir hatten, sind gefixt. Von dem her, ja, wenn das weiter so läuft, bleiben wir dabei, würde ich sagen. Gucken wir mal. Wir halten euch auf den Laufenden.
Ist das sowas wie TLS? Bleiben wir dabei, hier HTTPS zu machen?
Das machen wir nicht. Nicht so.
TLS ist pfui, der macht man sich die Finger schmutzig und dann kann man auch nicht mehr den Traffic lesen in seinem Wireshark. Ja. Und das wollen wir nicht.
Ja. Ist fast so schlimm wie HTTP 2 oder 3. Genau, wir hatten dann auch noch Kommentare für Leute, die wirklich irgendwie einen Round-Robin-DNS gemacht haben und darüber ihre DNS-Challenge, ihre HTTP-Let's-Encrypt-Challenges gemacht haben.
Oh ja, einfach durch Zufall hat es halt ab und zu mal passiert.
Nee, das ist natürlich sehr nice einfach. Nee, das ist halt nicht Zufall, du könntest das, also du kannst es natürlich ausrechnen.
Also ich würde es Zufall nennen, egal was, wie es jetzt Round Robin wird, aber ich glaube es ist Zufall. Und es kommt ja auch aufs Caching auf der anderen Seite und so an, das ist ja nicht so easy.
Ja schon, aber ich glaube du kannst es halt berechnen und dann kannst du das schon so haben, dass irgendwie...
Ja, ist trotzdem Zufall, oder? Also ich meine...
Könnte aber zufällig auch wirklich mal echt schief gehen.
Ja, könnte genau. Halt, aber wenn die Wahrscheinlichkeit halt super klein dafür ist, dass es... Weil du probierst das ja dann schon ein paar Mal.
Ja, nee, das, wir haben es aber richtig gemacht. Also das Problem haben wir auch gefixt.
Wir genau, wir haben jetzt dieses Plugin benutzt von diesem Dings, wie heißt es, was wir benutzen? Von Cloudflare. Und genau. Das macht dann über DNS das richtig. Für beide Server kriegen wir jeweils dann das Zertifikat.
Yep.
Klappt.
Geht, haben wir gemacht, haben wir auch gefixt. Yep.
Yep. Ja. Und Google Podcast haben wir auch gefixt, weil wir haben jetzt ja HTTPS.
Oder ja, stimmt, aber jetzt dürfen wir da wieder auch mitspielen.
Keine Ahnung, ob das Zufall ist.
Ja, doch. Kein einziger Grund kann das sein. Kein anderer.
Also auf jeden Fall hat auch jemand gesagt, dass er im Antennapod Probleme hatte und den Feed irgendwie erstmal rausschmeißen musste und wieder, aber vielleicht waren das auch irgendwelche Probleme. Ich hoffe mal, wir haben jetzt nicht mehr Hörer verloren durch diese ganze Geschichte. Naja. Gut. Kommen wir zum nächsten Thema. Zum Toten der Woche. Und da steht ganz schön viel drin.
Oh no.
Wir haben einige Sachen.
Ja.
So? Hier, Peter.
Peter.
Und wie heißt er mit Nachnamen?
Eckersley?
Keine Ahnung. Schwierig.
Wir lesen das auch nur vor.
Probably.
Guter Punkt. Daniel Eckersley. Wie heißt mit Nachnamen? Zwei Antworten. Und so, oh, das ist schon schwierig. Nee, dann werden wir es nicht ausrichten.
Peter Daniel Eckersley was an Australian computer scientist. Und ich finde, damit ist unser Versuch, den Namen auszusprechen, ganz schön gelungen.
Ja.
Ja.
Solange er nicht Australian war, solange er Australian war und nicht Austrian war, ja, genau.
Ah, ist alles das Gleiche. Ist alles das Gleiche.
Ja, für viele Leute scheint es das Gleiche zu sein. Ich würde sagen, nein, aber gut.
Und was er gemacht hat, ist Ingos Lieblingsthema hier, Let's Encrypt, TLS.
Ja, supi.
Verbrochen
genau. Hat er das. Er war bei der EFF lange und hat halt Projekte gestartet wie Let's Encrypt, Certbot, dieses HTTPS Everywhere. Und ja, der ist leider gestorben.
Wollte gerade sagen, so alt war da jetzt aber nicht. Also
nee.
Irgendwie
44 oder 43.
Ja. Jahrgang 78 und 79, genau.
Ach so, okay, hat irgendeinen Krebs gehabt. Na gut. Schade. Das muss einfach nicht sein.
Das ist echt traurig. Er hat viele gute Dinge gemacht, also darum doppelt schade.
Ja. Gut, haben wir auch noch nicht ganz so traurige Sachen? Ja, das nächste, das kam tatsächlich während unserer letzten Sendung schon. Aber es ist, habe ich das kurz danach gesehen, habe gedacht, Mist, das hätten wir ja gleich als Toten der Woche da haben gehabt. Nämlich der E-Postbrief
ist tot. Oh nein. Nicht der E-Postbrief.
Ja, das war doch irgendwie abzusehen, oder? Die haben doch schon ewig abgekündigt gehabt.
Ich habe gedacht, dass der schon bei uns fünfmal Toten der Woche oder so war.
Ja, genau, hätte ich jetzt auch ein Gefühl gesagt.
Ja, nee, aber jetzt, also ich weiß nicht, ob wir ihn schon als Toten hatten. Auf jeden Fall jetzt definitiv, E-Post wird Ende November 22 abgeschaltet. Aber für alle, weil er so geliebt wird und so viel benutzt wird, kannst du jetzt deine E-Post direkt von GMX und web.de
in den ICE einsteigen lassen.
Ja, direkt in 10 Minuten kannst du quasi von web.de eine E-Mail schreiben, die die Post dann ausdruckt und als Brief verschickt.
Toll. Die Möglichkeiten absolut unbegrenzt.
Daran sollte man sich erinnern, jedes Mal, wenn sich jemand beschwert, dass er mal wieder einen echten persönlichen Brief haben will, sollte man direkt darauf zugreifen. Könnte man eigentlich einen Webservice verbauen oder eine App? Noch besser eine Siri oder eine Google Assistant-Anbindung.
Mhm, genau. Siri, sende einen E-Postbrief.
Sende einen echten an meine persönlichen Oma.
Brief an. Genau. Also ich meine, wir haben, also die Post hier in der Schweiz macht sowas.
Was? E-Postbriefe an deine Oma schicken, wenn du die Siri das sagst, oder?
Keine, es gibt so eine Postcard Creator App. Da kannst du halt deine Postkarte erstellen und dann, also du kannst halt irgendwie ein Bild auswählen, da kannst du hinten Text drauf machen, da kannst du abschicken, also kannst Adresse angeben und dann kannst du abschicken drücken in deiner App und dann drucken die das aus und schicken das den Leuten.
Ja, toll. Ja.
Das ausgedruckter E-Post.
Aber das ist nur so ein Vanity-Ding, oder? Das ist jetzt nicht, was man normalerweise benutzt, weil die E-Post-Brief war ja schon immer die Idee, dass man es die ganze Zeit benutzt, anstatt Briefen.
Ja, ist halt so dieses, du bist in Ferien und du möchtest dein Ferienfoto auf einer Postkarte. Und sie haben immer noch gratis Postkarten. Also du kannst immer noch...
Ja, gut.
Dafür gibt es aber in Deutschland diverse Fotodruckanbieter.
Ja, die das als, alle, ja. Die das per Post verschicken?
Ja. Ja.
Ah, krass.
Ja, das habe ich tatsächlich... Oder halt damals TM habe ich das schon gemacht. Ja, das ist sehr praktisch.
Ja. Ich meine, das schon, also das ist wie so E-Postbrief, aber halt für Postkarten.
Postkarten.
Was ich meine.
Ja, gut. Also wer sich darüber aufregt, dass das jetzt weg sein sollte, der weiß ich auch nicht.
Selber schuld.
Wahrscheinlich selber schuld. Zur Not sich einen Drucker kaufen und die Sachen selber ausdrucken und schicken oder keine Ahnung. Oder schickt halt E-Mails. Schickt mehr E-Mails. Mhm. Dann Comdex. Was ist Comdex? Warum ist es tot?
Was ist ein Comdex?
Ja, wer oder was ist ein Comdex?
Da steht auch Codex.
Codex. Codex.
Codex, mein Gott.
Guck, ich kann schon nicht mehr lesen. Ja.
Ist schon zu spät, Ingo.
Ist eindeutig zu spät. Schon fast nach meiner Bettgehzeit. Genau, das ist das Problem. Genau.
Ja, also es liegt man nur kennt an dir, es ja. Markus.
Ich bin unschuldig.
Man möchte eine seiner Linux-Distributionen durchspielen und da gibt es so verschiedene Gruppen, zum Beispiel die Debian-Gruppe oder sowas, die diese Linux-Distributionen anbieten. Eine davon war die Codex-Gruppe, die hat sich jetzt leider aufgelöst. Ist eine der ersten Gruppen, die sich in diesem Milieu vertrieben haben, beziehungsweise dort tätig waren.
Vertrieben. So close.
Genau, umgetrieben haben und haben sich jetzt quasi genau auch aufgelöst. Sie haben gesagt, das ist nicht mehr so, wie es damals war. Und
damals war alles besser. Also es sind einfach alt geworden, ist, was du sagst, oder?
Ja, genau. Das letzte Release war jetzt The Sims 4 My Wedding Stories. Genau. Die letzte Linux-Distribution von denen. Genau. Also es war eine Scene-Group, also so eine Cracker-Gruppe, die Spiele gecrackt haben und die dann quasi illegal über Tauschbörsen oder über andere Kanäle verteilt haben.
Die haben doch auch immer schicke Demos gebaut. Also eigentlich sind sie da zeitweise zumindest auch der Demoszene zuzuordnen, oder?
Ja, aber ich glaube, sie waren nie auf so echten Demoszenen
Cons treffen. Ja,
okay, das weiß ich nicht. Aber
also
nicht
offiziell
ich erinnere mich
an
die, oder so.
Ja, an, also ich habe bei Freunden den Vorspann von denen gemacht gesehen zu Dingen. Mhm. Und das sind ja quasi auch Demos, weil die dürfen ja nicht allzu viel Platz einnehmen. Ja,
ja, ja, genau. Genau, das ist, genau, das ist quasi, diese Gruppe hat sich jetzt aufgelöst.
Der Wandel der Zeit.
So sieht's aus.
Ja.
So.
So, dann sind irgendwelche Internetgedönsies.
Ja, das ist immer wieder, eigentlich können wir jede Woche einfach sagen, irgendein IoT-Shop hat wieder zugemacht, die ganzen komischen Hardware-Geräte sind jetzt alle einfach Trash.
Ja.
Hier jetzt das wieder so passiert. Und zwar eine IoT-Bude, die Sensoren hergestellt hat, die wirfst du mit in die Waschmaschine und dann weißt du, ob deine Wäsche trocken ist.
Sauber ist oder nicht?
Nee, nicht sich sauber, ja, also sondern schon trocken ist oder so. Okay. Das war deren Ding.
Okay. Ja, aber dann doch in den Trockner, oder? Also nicht in die
Waschmaschine? Ja, in den Trockner, sorry, nicht in den, nicht in die Wäsche mit rein, sondern in den Trockner mit rein und dann weißt du quasi, wie lange du den Trockner noch hast und noch drehen lassen musst, bis die Wäsche wirklich trocken genug ist, ohne dass du jetzt zu lange das machst oder zu wenig und dann halt nicht genug getrocknet hast.
Ja. Aha. Haben die nicht alle so ein Programm? Also ich habe keinen Trockner, deswegen keine Ahnung. Machen die nicht, sind die nicht fertig irgendwann und dann ist trocken?
Ja, ja, genau, die sind fertig irgendwann und dann ist trocken, aber du könntest natürlich diesen Punkt besser abtimen, wenn du genau wüsstest, wie trocken deine Sachen sind. Und dann kannst du den Trockner mit einem anderen Modul, was sie dazu verkauft haben, ausschalten.
Von innen.
Was quasi Killswitch. Das war so deren Ding, was weiß ich. Es war halt ihr Geschäftsmodell. $60 im Jahr kannst du vor den Strom sparen oder so. Ah, nee, okay, dafür du kannst $60 im Jahr sparen.
Ja.
Ich weiß
nicht, für $60 diese Applikation hier jetzt kaufst und dir für 5 Euro im Monat das Abo für die Cloud und.
Ja, natürlich rechnet sich sowas nicht im Jahr. Ein seriöses Investment muss man über 10 Jahre betrachten.
Ja, genau. 10, 20 Jahre, dann hast du es wieder draußen, ja.
Ja, okay. I see.
Ja. Ja. Das war quasi deren Ding.
Ich meine, gut, wenn es, vielleicht kann man diesen Sensor ja, ich weiß nicht, wie gut der ist, vielleicht kann man den ja doch auslesen, irgendwie anders und sich selber was basteln. Ja,
also tatsächlich ist es wohl so, was sie da verbaut haben, ist ein ESP32.
Okay, naja, dann.
Und der hat quasi eine Schwachstelle, mit dem du den, egal in welchem Zustand der sich befindet, immer quasi anlocken kannst. Und das kannst du natürlich benutzen, um dann was anderes auf dem Gerät zu machen, aber es gibt halt viele Leute, also das Gros, ja, die jetzt diese Dinge halt als Bricks zu Hause haben, beziehungsweise wann ist es? Irgendwann, ja, Ende des Sommers, so wollen sie es frisch zumachen. Nee, Fall, ja, keine Ahnung. Die wollen auf jeden Fall Schluss machen dann.
Ja, es kommt darauf an, wie viele sie davon verkauft haben, ob es sich halt lohnt, irgendwie, dass eine Community da was bereitstellt, dass es irgendwie jeder mit 3 Klicks machen kann, aber. Ja, aber auch dann brauchst du die Infrastruktur zu Hause, musst du es irgendwie auslesen können, keine Ahnung, genau. Musst du es in dein Smart Home verknüpfen können. Und
ja, oder
dann,
du brauchst halt ein neues Setup von diesem ganzen Internetzeug und dann musst du auch die Apps anpassen.
Warum?
Und so.
Das du trägst doch einfach auf deinem Pi-Hole die IP-Adresse vom Home Assistant ein, da läuft dein Emulator, deren API und dann pusht das Ding einfach dahin. Ist doch, hat doch jeder, oder?
Hat die Übersicht
zu Hause, ja, vor allem selbst die Leute, die das zu Hause haben. Wie viel Zeit hast du, Markus, um solche Dinge zu machen? Erzähl mir mal.
Unendlich.
Komm jetzt, das ist unfair.
Zeigt jetzt mein Grafana-Dashboard seit heute an, was die Solaranlage produziert und was das Haus verbraucht. Hat aber auch nur 5 Monate gedauert, um das endlich mal ins Grafana-Dashboard einzutragen.
Ja, Ingo, du hattest Urlaub?
Nee. Aber,
wie machst du das ohne Urlaub? Faszinierend. Ja. Das geht doch gar nicht.
Nebenher macht er das.
Ja, ich habe am Wochenende gearbeitet.
Als Teil von OpenHub installiert oder als Standalone-Installation?
Ich habe das mit OpenHub, ich frage das Ding mit OpenHub ab und dann stelle ich
Grafana aber die Sachen. Also man kann ja Grafana als Teil,
ach so, nee,
das jetzt Grafana als Package von OpenHub Jan oder hast du das selber separat
installiert? Nee, das habe ich selber, genau. Ich habe eine eigene Installation von OpenHub und eine eigene Installation von Grafana und eine eigene Installation von
Influx.
So wie sich das gehört.
Normal.
Ja. Nicht irgendwelche geballeter Shit. Nee,
ist ganz nett. Ich habe tatsächlich jetzt OpenHabian auch mal ausprobiert. Und das ist ja echt ganz nett, was man da alles einstellen kann. Und dass es mit wenigen Klicks gleich startet. Also wer sich da tatsächlich, also wer ein Raspberry Pi irgendwie rumliegen hat und sich mit OpenHub ein bisschen beschäftigen will, den würde ich so ein Image schon empfehlen. Da gibt es echt eine Menge, was du einfach anklicken kannst.
Genau, das auf jeden Fall. Ich bin auch zurzeit mit OpenHabian unterwegs. Ich habe nur, immer wieder bin ich damit konfrontiert, dass Leute sagen, oh, OpenHab, das ist doch dieses schwergewichtige Java-Zeug. Also zum einen, man merkt das im Frontend nicht, was da, dass da ein OSGI drunter läuft. Das ist, da will man sich vielleicht wirklich noch nur mit auseinandersetzen, wenn man da Spaß dran hat. Und zum anderen, mir fehlt einfach der Vergleich zu Home Assistant. Ich habe den Home Assistant vor Ewigkeiten mal ausprobiert, aber ich kann einfach nicht sagen, ob Home Assistant jetzt einfacher wäre oder ob ich vielleicht biased bin, weil ich so Software gewohnt bin, wie Herr OpenHub sie ist. Ich find's aber auch super, was da in Integration drin ist, wie schnell man die Fritzbox da drin hat, wie schnell ich jetzt meine Wechselrichter da drin hatte und die Werte auslesen konnte. Das ist super.
Und zigtausend Plugins bei OpenHub. Also es gibt irgendwie für alles, was man so braucht, egal ob es jetzt eine Cloud-Anbindung hat oder eben nicht, dass du es lokal machen kannst, Gott sei Dank. Viel kannst du abfragen, genau. Also ich bin mit OpenHub auch sehr zufrieden. Deswegen, und da ich mit OpenHub angefangen hatte, habe ich mir dann nie richtig HasserO angeguckt und nicht mal was gebaut damit, sondern hat mit OpenHub alles funktioniert. Ja.
Also stellen wir fest, man nimmt entweder das eine oder das andere und irgendwie funktioniert es halt.
Ja, du kannst auch IO Broker nehmen, Node-RED.
Node-RED,
also es gibt schon noch.
Also die noch ein paar beißen andere. Sich ja auch nicht. Wenn man Langeweile hat, kann man auch 5 Raspberry Pis hinlegen und die alle nehmen und auf jedem einen Teil machen. Dann hat man halt ein sehr stark verteiltes System, damit auch viele Fehlerpunkte. Dann wird einem garantiert nicht mehr langweilig.
Ich meine, im Endeffekt stellst du dir die Sache sowieso in einem Grafana dar.
Korrekt. Oder 5 Grafana. Ja, es
ist. Oder was dann da drunter läuft. Ja.
Ja, nur es geht ja nicht nur ums Darstellen. Dachte ich.
Ja, genau.
Was? Man will ja vielleicht auch Dinge drin auch ums tun Steuern. Lassen.
Ja,
genau.
Ja. Ja, das braucht irgendeinen Anwendungsfall, ansonsten ist es schick.
Graphenmalen ist schon auch okay. Also ist vielleicht ja, nicht
es,
so.
Es ist dann halt schick, aber dann ist es quasi nichts, wo man jetzt was im Long Run was daraus lernen kann, außer du sagst, okay, ich möchte am Ende des Jahres, weiß ich nicht, jeden Monat irgendwie die Kinder belohnen, wenn die wenig Strom verbraucht haben, keine Ahnung. Ja, also, irgendwas halt, ja. Dafür, dass du dann diese Graphen brauchst.
Der Felix hat da interessante Pläne für die Zukunft.
Ja, aber ich habe gerade irgendeinen Use Case gesucht für Graphen, das war nicht so einfach, okay.
Lieber bei mir zeigt es halt die Temperatur an in allen Räumen, was halt die Solaranlage gerade verbraucht, ob das Auto gerade lädt oder nicht, ob es regnet oder nicht.
Ja, das sind alles tolle Sachen, aber die Frage ist halt, was machst du mit dieser Information? Also
wenn es regnet,
darstellen, aber also für Regen kannst du, weiß nicht, rausgucken.
Kannst du rausgucken und dann siehst du so, gestern vor 3 Wochen hat es geregnet.
Ja. Oder ja, okay.
Ja, jetzt haben wir schon 2 Meinungen, was gestern vor 3 Wochen gemacht hat.
Das Wichtige ist ja auch immer direkt auf einen Blick zu sehen, wie das Wetter heute vor einem Jahr war, damit man direkt sagen kann, letztes Jahr war so schönes Wetter.
Aha. Was ganz gut ist, ist so ein Ausblick für die nächste Stunde. Das verstehe ich. Ja. Und das ist auch ein ganz cooler Use Case, aber das sind ja nicht unbedingt Graphen, sondern das ist ja so ein
Short-Term-Forecast.
So das willst du ja in einem Dashboard dargestellt haben.
Ja, das willst du irgendwie dargestellt haben, ja schon, aber das ist halt nicht unbedingt ein Graph. Sondern Graphen sind so, also was ich mir da vorstelle, sind halt so Sachen von der Vergangenheit und wo du dann irgendwie dieses Hoch- und Runtergehen siehst. Aber die Frage ist halt, was machst du mit dieser Information?
Also zum Beispiel siehst du bei mir den CO2-Wert der Küche und den hier im Flur oben und auch.
Ja, ja, ich verstehe, dass man da Sachen anzeigen kann, aber was machst du da mit dieser Information, wenn du weißt, dass du vom Jahr da
gekocht nicht von, hast? Ja, vom Jahr.
Also wenn der CO2-Wert oben im Flur nicht stimmt, dann macht der Ingo automatisch das Fenster auf.
Ja, das ist doch nice. Das wäre ein cooler Use Case, aber das sind keine Graphen. Das ist tatsächlich eine Action dann.
Aber der Graph zeigt dir an, ob du wirklich gelüftet hast oder nicht in der letzten halben Stunde. Und wie gesagt, auch die Temperaturanzeige sieht nett aus einfach.
Ja, genau, sieht nett aus. Das ist ich verstehe dich, dass man da was anzeigen kann. Ich habe ja das gleiche Thema. Ich habe auch einen Sack voll Graphen. Aber was ich halt bei mir sehe, ist, dass ich mit den allermeisten Informationen nichts tue. Sondern es ist nett zu haben.
Genau.
Aber ich habe da quasi keinen Mehrwert draus, wo ich irgendwie so einen Temperatursensor zum Beispiel rechtfertigen könnte.
Ganz kurz, wir hatten es ja eben vom Phrasenschwein, ne? An dem Punkt muss man auch einfach sagen, haben ist besser als wollen.
Das stimmt, haben ist besser als wollen. Und vielleicht findet man auch irgendeinen Use Case, aber das ist halt schon 2 Jahre jetzt her. das hat sich jetzt leider bei mir noch nicht ergeben, aber vielleicht findet ihr einen. Ja, das ist halt das Ding. Es ist für mich selber ein bisschen schwierig, quasi aus Graphen eine Information zu ziehen, wo ich dann sage, okay, ich habe jetzt eine Woche später auf diese Graphen geschaut und jetzt mache ich was
eine Woche später. Ich finde Graphen immer ungemein praktisch, um Dinge im Verhältnis sehen zu können. So eine einzelne Zahl sagt recht wenig aus. Wenn man so den Verlauf von Dingen über eine Woche sieht oder über einen Monat sieht, dann kann man sagen, oh, das ist jetzt aber heute besonders kalt, ist besonders warm oder unsere Durchschnittstemperatur ist relativ hoch, vielleicht können wir auch mit 2 Grad weniger im Innenraum auskommen. Dafür sind Graphen nützlich. Aber du hast recht, man muss sich dann damit beschäftigen. Also so einfach ein Graph an sich bringt einem keinen Mehrwert. Und man muss Schlüsse daraus ziehen und die in Aktionen umsetzen.
Genau. Das ist der tricky Part. Also das ganze Sensoren ist immer eine coole Sache, aber es ist noch viel cooler, wenn man was damit macht, wenn man dann quasi eine Aktion auslöst. Und wenn die Aktion zu sagen, okay, wir sollten weniger heizen, weil unser Bankkonto so runtergeht und diese Temperatur so hoch geht, das ist nicht gut, das ist wäre cool. Ja? Das ist quasi ein valider Use Case, ja. Und du sagst, okay, dein Bankkonto, dieser Graph, der sieht nicht gut aus über die letzten Monate. Das wäre tatsächlich ein Use Case. Vielleicht brauche ich einfach mein Bankkonto zahlen und dann kann ich da irgendwelche
Schlüsse ziehen. Ja, kannst du auch abfragen, genau.
Ja, ich weiß, dass alles geht, aber es fällt mir gerade so auf, dass ich da tatsächlich einen Graph für sinnvoll irgendwie erachte. Aber für Temperatur, ja.
Zu diesem Aktionen ziehen ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, weil wir eben davon sprachen, dass OpenHub ja so als Java-Schwergewicht verschrien ist. Im OpenHub selber hat man so eine Script- Syntax, da kann man auf dem Dashboard direkt Dinge rechnen lassen. Das habe ich zum Beispiel gemacht, um mir meinen Hausverbrauch anhand von den Zahlen, die Wechselrichter liefern, auszurechnen. Zum einen das und zum anderen gibt es da auch eine Integration mit Node-RED. Und Node-RED ist so eine Flow-Programming-Plattform für, Achtung, Buzzword, das Internet of Things. Was das tut, ist, Es macht so ein Scratch-ähnliche oder es bietet eine Scratch-ähnliche Oberfläche, um Aktionen zu definieren. Und das ist gerade auch für Leute, die nicht täglich programmieren, glaube ich, zugänglicher, als das alles im Code machen zu müssen. Mhm. Scratch-ähnliche Oberfläche heißt, man hat so Blocks, die man auf einer Fläche hin und her schieben kann und miteinander verbinden kann durch Linien und dann definieren kann, was diese Verbindung bedeutet. Und das ist recht anschaulich. Das ist ganz cool. Das kann ich nur empfehlen, wenn Leute da Spaß dran haben, auch irgendwie mit Sensoren und dann Aktionen daraus herleiten oder auch zu sagen, der gemessene Lichtwert ist unter 13 und der Bewegungsmelder sagt, es bewegt sich, dann mach Licht an. So Zeug. Also dafür gibt es auch Bewegungsmelder, jetzt blödes Beispiel, aber ja, ihr wisst, was ich meine.
Nö, aber es ist trotzdem, also ich habe ja auch so ein paar so Dinge habe ich auch gebaut, aber ja, das ist halt immer die Frage, wie viel kann man optimieren, was ist optimierungswürdig? Aber ja, trotzdem, schon alleine, es regnet und es ist noch ein Fenster offen, finde ich schon ganz praktisch.
Also das ist tatsächlich ein cooler Use Case, aber wie gesagt, es waren jetzt gerade keine Graphen.
Nee. Du lässt dir an deinen Tastern im Haus anzeigen, ob irgendwo noch ein Fenster oder eine Tür offen ist. Einfach so, gerade an dem Taster an der Haustür ist das praktisch, um dann zu sehen, es ist noch irgendwo eine Tür auf und dann vielleicht nochmal dann auf eine Taste zu drücken, die dir dann noch ein Detail dazu verrät, welches. Damit man nicht irgendwas offen stehen lässt, wenn man aus dem Haus geht. Mhm.
Ja, also es gibt viele valide Use Cases und viele coole Ideen, aber Sensoren im Prinzip eine coole Sache, noch coolere Sache, wenn man was damit vorhat zu tun. Nicht einfach nur zu haben.
Ja. Also das ist ja eigentlich auch diese ganze große Smart Home Diskussion. Smart Home ist nicht, du steuerst Licht mit dem Handy.
Ja.
Smart Home ist, du misst Dinge und verknüpfst damit Aktionen in deinem Haus. Optimalerweise verknüpfst du verschiedene Gewerke miteinander. Also eben zum Beispiel Fenster steht offen und dadurch wird die Heizungssteuerung beeinflusst. Wenn man das Fenster kurz aufmacht zum Lüften, muss das noch nicht sein, aber wenn die Haussteuerung merkt, das Fenster steht seit 2 Stunden offen, wir haben draußen -5 Grad, dann drehe ich in dem Raum vielleicht jetzt einfach mal die Heizung ab, weil das ist Quatsch, da zu heizen. So, Genau, das ist der Punkt. Man muss über die Gewerke hinweg Dinge miteinander verknüpfen. Das ist,
und dann wird es auch spannend.
Darüber kann smart werden. Ja.
Genau, aber da muss man selber viel Gehirnschmalz reinstecken und das ist ja auch für jeden ein bisschen was anderes. Also klar, so gewisse Sachen, es regnet, Fenster ist auf, das will man wissen, aber ansonsten, ja, je nachdem will ich vielleicht das Bad früh hochheizen und weiß ich nicht, das Haus merkt, ob ich jetzt mit meinem Handy oder sonst wie, merkt es überhaupt, dass ich da bin, weil sonst fängt es überhaupt gar nicht an, das Bad hochzuheizen. Also da gibt es ja einfach viele Sachen, die kannst du dir bauen, wie du willst. Manche brauchen es und manche brauchen es halt nicht. Ne? Mhm.
Genau. Ich habe jetzt mein Dings hier von den Picks hochgezogen. Ich habe mein Temperatur-Dashboard neu gebaut und der einzige Grund, warum ich das mache, ist, um mit diesen IoT-Dingern und diesen Sensoren rumzuspielen. Ist das auch ein guter Grund oder brauche ich jetzt einen effektiven Use Case, warum ich das haben will?
Nein, nee. Rumspielen ist der beste Use Case.
Das ist schon ein guter Use Case,
genau. Ja.
Das ist nämlich, weil ich habe jetzt halt auch so diese Graphen und so und du kannst es halt, also wie du sagst, das einzige Sinnvolle daran ist irgendwie, du siehst halt so die aktuelle Temperatur. Das ist ganz praktisch, du kannst halt da kurz raufschauen und du siehst halt so, jetzt ist gerade so warm verteilt über die ganze Wohnung und so. Das ist schon ganz praktisch. Aber die ganzen Graphen, wenn wir ehrlich sind, ja, brauchst du halt nicht. Also.
Ja, es ist nett anzuschauen. Das kann man jetzt mal nicht, nichts anderes sagen, ja. Aber es ist halt nicht so was, wo du quasi jeden Tag oder jeden Monat oder so oder jede Woche irgendwie einen effektiven Nutzen draus ziehst. Sondern es halt dann immer mal so, hier, guck mal meine Graphen an, wenn jemand so sucht. Vielleicht ist das schon ein Use Case, ich weiß nicht. Ja. Vielleicht reicht das einfach, wenn man sagt, okay, immer wenn man Besuch hat, geht man den Leuten dann mit einem Home Assistant Quatsch auf den Sack. Das ist vielleicht schon ein Use Case. Ja. Also warum ist eigentlich bei dir im Flur kälter als draußen? Wie geht das?
Ja, das Fenster war zu lange auf.
Ja. Aber draußen war es ja, also draußen war es jetzt effektiv erstmal wärmer, auch die ganze Zeit bis jetzt.
Und dann, Flur, weißt du, deswegen verstehe er hat nicht. Die Nacht über gelüftet, dann hat er morgens das Fenster zugemacht, dann ist draußen warm geworden. Das ist doch der ideale Use Case für im Sommer. Das will man doch so rum.
Ingo, vielleicht brauchst du da irgendwie eine Aktion, die dir sagt, wenn im Flur draußen Kater ist und das irgendwie unter 18 Grad ist, dann macht er bitte das Fenster auf.
Das ist ja Quatsch. Nee, ich glaube, da ist der Offset irgendwie falsch bei diesem Temperatursensor. Das kann nicht sein. Der muss irgendwie 2 Grad, 3 Grad höher sein. Da stimmt was nicht.
Der sollte bei den anderen Sensoren genauso sein, die alle so irgendwo da in der
Richtung sind. Was ich aber komisch finde, ist, dass mein Keller einfach so warm ist. Und das ist tatsächlich so. Der ist einfach viel
wärmer.
Ja, aber
es kann sein, dass das noch aufgeheizt ist von den Tagen zuvor.
Nee, mein Keller ist einfach warm. Ich glaube, weil da einfach alle Server laufen und die Heizung. Server
helfen natürlich. Ist es auch trocken? Hast du da Luftfeuchtesensor?
Nee, ich habe da keinen Luftfeuchtigkeitssensor.
Weil wenn du quasi siehst, dass die Luft mega trocken ist, dann würde es schon darauf auch schließen.
Ähm,
Hast du die Wechselrichter auch da unten hängen, Ingo?
Ja.
Ja, das ist bei mir aufgefallen, weil meine Heizung läuft noch nicht, aber die Wechselrichter, seitdem die da sind, sind das in dem Raum auch definitiv 2 Grad wärmer. Und das war mir vorher gar nicht so bewusst. Ich meine, es ist klar, die wandeln viel Strom um, aber das ersetzt quasi so die alte Heizung, die da stand.
Ja gut, im Keller habe ich keine Heizung. Also das ist wirklich nur Abluft von allem, was da rumschwirrt.
Ja. Ja. Genau.
Ja, aber es kann schon sein, ich meine.
Ja, also es hängt dieses Dashboard, hängt halt bei uns im Flur. Also du kannst tatsächlich, wenn du durch den Flur läufst, da drauf gucken und sehen, wie die Temperatur ist, was jetzt die PV-Anlage produziert, die CO2-Werte, so ein paar Sachen. Mal gucken, ob das endgültig ist. Dashboard ist, weiß ich noch nicht, aber jetzt, das hängt gerade im Flur genauso. Da kannst du jederzeit vorbeilaufen und dich... Ich freue mich
dann immer. Dran ergötzen.
Genau, ich freue mich einfach, dass ich direkt auf einen Blick sehe, was produziert die Solaranlage, wie spät ist es? Ist halt auch gerade die wichtigste Uhr, die mitläuft.
Oder soll das vielleicht direkt in Bargeld umrechnen, dann freust du dich noch mehr, so Euro pro Stunde.
Ja, könnte dann eine Menge machen, aber so viel Platz ist dann doch wieder nicht auf dem Dashboard.
Nee, also anstatt Watt. Anstatt den Watt machst du da einfach hin, wie viel Geld.
Moneys.
Ja, okay. Wie viel Cash-Moneys fliegen gerade in dein Haus rein?
Watt ist definitiv beeindruckender, weil das, was du als Einspeisevergütung bekommst,
das nee, ist ja nichts. Nicht eingespeist, sondern das wird ja direkt wieder verbraucht, oder? Weil ja
der Ach so, das, Server das hat. Und der das nicht ausgegebene Geld, meinst du?
Ja, klar. Das ist ja quasi wie nicht bezahltes Geld. Und wenn ein Server laufen würde, also der läuft ja eh die ganze Zeit, und du feuerst den quasi mit Solarstrom, dann ist es quasi effektiv genau das, was du auch bezahlen würdest für den Strom.
Was ich spannend finde bei so Dashboards, ist auch immer so Max- und Min-Werte zu sehen. Also zum Beispiel in den letzten 4 Wochen, wie niedrig ist der Ladestand meines Akkus gegangen?
Der geht ab und zu mal auf 0.
Auch jetzt im Sommer?
Ja. Ja, der Ingo hat Server bei sich im Keller zu stehen.
Kommt halt drauf an, wie viel Strom du brauchst und wie groß dein Akku ist.
Klar.
Also, das ist schon.
Ja, und wenn man halt auch noch so ein Auto hat, was mit Strom fährt und mit Strom heizt, dann kommst du halt.
Da kommt einiges zusammen. Ja, meine Stromheizung braucht ja noch keinen Strom. Also die Pumpe da, die ist ja noch nicht angeschlossen. Deswegen, ich bin sehr gespannt darauf, wie das denn also so aussieht, wenn die angeschlossen ist und läuft. Ja.
No.
Gut. Wir sind abgeschweift.
Ja, ein bisschen.
Ganz bisschen.
Wo sind wir?
Wir sind immer noch beim Toten der Woche. Genau. Kommen wir zum Untoten der Woche.
Okay, na gut.
Macht Sinn. Genau. Wir müssen, glaube ich, mal nochmal so ein extra Part so als Thema dieses ganze Smart Home Gedöns aufbringen. Wollten wir für Radio Tux auch mal machen. Wird wahrscheinlich auch kommen, dass ich da mal mit einem Kollegen von Arbeit zusammen eine Sendung mache, weil der auch da sein Smart Home versmartet hat sozusagen und da auch ganz viel macht. Also da werden wir schon nochmal ein extra Gedöns zu machen und das nochmal als Thema aufbringen, weil ist halt irgendwie so, dass man das jetzt machen will oder machen muss, weil man will auch irgendwie, keine Ahnung, Gas sparen und so. Das fehlt mir hier jetzt bei mir auch noch. Ich habe ja versucht, einige Sachen zu machen, um jetzt die Heizung eben nicht mehr laufen zu lassen, weil bei uns ist leider eine Gasheizung
noch. Da.
Gut.
Wird auch schon wieder kalt, oder? Also ist bald kein Sommer mehr.
Ist morgens, genau, das ist halt auch sowas. Deswegen habe ich ja gesagt, muss man dann so ein Ölradiator oder sowas anmachen und muss halt dann schon mal gucken, wie sind die Temperaturen, wie kalt wird es wirklich nachts, wird es eventuell so kalt in den Kinderzimmern nachts, das ist dann schon, da braucht man dann doch die Statistiken, dass man das dann sieht und dann entscheiden kann, wenn da nachts 15 Grad nur noch im Kinderzimmer sind, muss ich vielleicht doch mal was tun.
Und die Kinder jammern, dass es kalt ist, dann ist das vielleicht tatsächlich so, weil es kalt ist.
Sondern halt Pullover anziehen.
Noch ein Pullover.
Genau. Drei noch ein Pullover. Genau. Noch ein und noch ein. Ja.
Dann sag ihnen einfach, das ist der Kampf gegen Putin. Sie kämpfen den Kampf zusammen mit dir gegen Putin. Und das, da muss jeder ein bisschen zurückstecken.
Ja, ja. Unter der Woche. Wusstet ihr, dass man in Japan tatsächlich noch Disketten braucht?
Mhm. Habe ich schon gehört.
Ja. Habe ich schon gehört? Ich habe gedacht, wir haben dir letztes Mal darüber geredet. Weil
echt?
Nee. Erzähl mal mehr. Erzähl einfach.
Genau, die haben irgendwie so eine Norm, in der halt drinsteht, wenn man irgendwie zum Amt geht und da Daten austauschen will mit denen, dann muss man das auf digitalen Wege machen. Oder dann muss man das mit einem Datenträger machen und das könnten zum Beispiel Disketten, CD-ROMs, Magnetbänder oder Minidiscs sein.
Nein, ja, Minidiscs, wie lange ich Minidisc das nicht mehr gehört habe.
Ja, aber ich habe welche. Wir haben ja leider kein Video heute. Ich müsste jetzt nur tatsächlich hochgreifen hier in dieses eine Ding. Ich habe noch Minidiscs rumzuliegen, aber die liegen da auch seit 5 Jahren oder seit 10 und bewegen sich keinen Schritt. Finde ich auch ein bisschen lustig. Die waren, glaube ich, wirklich die Einzigen, die das wirklich als Datenträger verwendet haben, weil ich habe das nur als Musik- und Aufnahmegerät benutzt. Also früher Interviews damit gemacht und oder halt, ja, so quasi wie eine CD Sachen bespielt und dann halt gehört. Aber so wirklich als Datenträger habe ich es nicht verwendet. Aber in Japan.
Ich wusste, dass es geht.
Ja, in Japan ging das wohl, dass man da irgendwie bis zu 140 Megabyte auf so eine Minidisc draufschreiben konnte.
Schon viel,
sogar,
ne?
Bis zu einem Gigabyte später.
Sony schon hat da viel. Schon eine Weile dran geschraubt, ja.
Ja, genau. Kam dann irgendwie nicht mehr zu uns. Also das als Datendisk zu verwenden, weiß ich nicht. Habe ich nie gesehen, habe ich nie benutzt. Ich kenne das nur als Musik und Interviewaufnahmegerät. Ja. Jedenfalls muss man eventuell noch Disketten benutzen, um da Daten drauf zu speichern und das zu irgendeiner Behörde dann zu bringen. Und da hat sich jetzt der neue Digitalminister irgendwie aufgeregt.
Das ist nicht so digital.
Ja, dass er irgendwie gerade nicht weiß, wo er noch Disketten herkriegt. Man, er könnte zu mir kommen, ich habe auch noch ein paar rumliegen.
Mhm. Für Minidisc, die kannst du ihm anbieten.
Minidisc kenne ich noch welche. Ja. Ich habe auch noch irgendwie so DVD R plus und minus R rumliegen, wo ich nicht weiß, was ich mit denen jemals tun werde.
Meinst du, das reicht für die gesamte japanische Bürokratie für die nächsten 3 Jahre, oder?
Ja,
ist knapp.
Stimmt.
Bestimmt. Sind bestimmt noch 20 Stück da, das muss reichen.
Genau, muss reichen.
Jeder kriegt eine. Jedes Ministerium.
Ist das der Digitalminister, der noch nie einen Computer angefasst hat?
Weiß ich nicht. Gibt es da auch Stories?
Ich glaube, da war doch was. Die haben doch irgendwie so einen neuen und der hat irgendwie, ist jetzt Digitalminister und hat aber noch nie. Ich glaube, das war Japan.
Keine Ahnung. Wäre jetzt auch nicht schlimm. Also, ich meine, wenn er nur mit Tablets und
Das weiß ich nicht.
Ist,
oder ob er da einfach nicht mit Computer, er sind auch nicht mit Tablets und nicht mit Handys und aber keine Ahnung.
Weiß ich nicht. Das ist an mir vorbeigegangen. Auf jeden Fall finde ich die Idee, dass man ja diese Vorschriften, also von 1971 irgendwie, dass man noch Disketten da benutzen muss, dann jetzt mal entschlackt. Gar nicht schlecht.
Ja. Mhm. Tolle Idee.
Genau. Selbst die Atomwaffen in den USA sind jetzt mit SSDs ausgestattet. Steht noch im letzten Satz. Naja, okay. Nicht mehr mit großen Disketten. Gut. Ja. Also Untote der Woche Disketten in Japan.
Also das ist wohl der hat irgendwie die Opposition hat dann gesagt, dass er halt nicht fit für den Job ist und so. Dann hat er gesagt, so, ja, nein, ist kein Problem. Spielt keine Rolle, sondern keine Ahnung von Computern hat, auch wenn er irgendwie Digitalminister ist. However, his struggle to answer a follow-up question about whether USB drives were in use at the country's nuclear power stations caused further concern. Also, ich würde er benutzt keine Computers, nicht so deuten, als dafür kennt er sich irgendwie, weil er hat halt immer nur Tablets und irgendwie Handys benutzt oder so, sondern ich würde das eher so deuten als...
Er hat nur eine Nintendo Switch.
Ja, er kann halt einen Fax bedienen.
Wenn er einen Fax bedient mit den aktuellen Druckern, hey, dann ist er aber auf jeden Fall schon weit vorne. Das habe ich nicht geschafft.
Ja. Gut, aber die Geschichte scheint ja jetzt zumindest sinnvoll zu sein.
Ja, es scheint wohl trotzdem sinnvolle Dinge zu tun. Obwohl er vermutlich keine Ahnung von Computern hat.
Tja. Naja, das altert auch irgendwann raus.
Ja, ist auch irgendwie fast 70 oder so.
Ja, dann. Gut, was haben wir noch? Ubuntu Unity ist jetzt eine offizielle Variante.
Achso. Ach so, Ubuntu ist gut, oder? Das heißt, es ist nicht gestorben, sondern es ist wieder da.
Ist immer noch wieder da, genau. Okay. Unity war ja diese Desktop-Oberfläche, diese Umgebung, die sie lange gepflegt haben und die bis vor 2 Jahren oder so, keine Ahnung, Standard war bei Ubuntu. Vielleicht sind es auch schon 4, ich habe die Zeit vergessen, keine Ahnung. Irgendwann haben sie es jedenfalls rausgeschmissen, wie Canonical halt so ist, schmeißt dann irgendwann die Sachen wieder raus. Und es gab irgendwie ein paar Fans, die gesagt haben, nein, darf nicht sterben. Und da jetzt lange dran immer noch weiter dran rumschrauben an diesem Unity. Und das ist jetzt quasi wieder eine offizielle Variante geworden von Ubuntu. Ubuntu Unity. Finde ich ein bisschen krass. Ich weiß zwar nicht, warum man das macht, aber ja.
Sie machen es. Also,
wenn ihr schon immer ein Fan wart von Unity, könnt ihr es gern ausprobieren. Ich weiß nicht. Hat das jemand von euch verwendet?
Snap?
Nee, keine Ahnung. Das wird ja eine ganze Oberfläche sein. Also da musst du schon ein bisschen mehr. Ich habe keine Ahnung, wie sie das eingebaut haben.
Ist
alles jetzt
Snap, oder?
Na, alles noch nicht. Gott sei Dank. Ja. Also Unity... Ubuntu Unity 21.10 wird auf jeden Fall zur selben Zeit erscheinen wie alle anderen Ubuntus, also Kubuntu, Ubuntu Studio und hast du nicht gesehen. Ja. Weiß ich, hat einer von euch Unity verwendet längere Zeit? Ich glaube, wir in der Hochschule höchstens.
Mit Schmerzen. Unter Schmerzen. Ja. Nur unter Schmerzen.
Ne? An der Hochschule habe ich es verwendet, sonst kann ich mich auch nicht, also selber habe ich es nicht benutzt.
Ja, ich habe mal eine Zeit lang versucht, mich tatsächlich damit anzufreunden, weil es ja wirklich... so gefühlt so war, dass das Zeug unter Ubuntu damit besser lief, weil das war, was gepusht wurde. Aber ich bin nicht damit warm geworden und ich bin dann auch recht schnell irgendwie wieder zurück zu KDE. Das war einfach irgendwie konsistenter.
Tja. Kann ich nachvollziehen. Ich war auch kein Fan davon. Hab's wirklich auch nicht verwendet, außer da, wo es musste. Was wir auch nicht verwenden müssen, worauf wir gar keine Ahnung haben. Ich weiß nicht mal, warum es hier in dieser Liste steht. MX Linux.
MX Linux, Gott sei Dank. MX Linux, der Spitzenreiter bei, wer ist dieser eine Seite? DistroWatch.
Ja, DistroWatch, genau.
Ja. MX Linux, bestes Linux, kann alle Sachen anscheinend. Wird aber langsam jetzt von Endeavor OS aufgeholt, was ich auch noch nie gehört habe. Das ist beides für sehr, sehr gute Sachen.
Ja.
Weil ansonsten wird ja bei DistroWatch nicht so weit oben sein.
Genau.
Ja, gibt es irgendwie eine neue Version? Ich weiß nicht genau, was sie macht, aber sie ist neu und ist toll.
Ja, neue Images, ne? Kannst du, so wie bei Nix auch ab und zu mal neue Versionen rausfallen, sozusagen.
Ja,
kannst
jedes halbes Jahr, gerade halbe Jahre kommt da mal wieder was raus.
Genau.
Und so ist es da was auch. Sagen Sie jetzt hier auf dem neuesten Debian 11.4 Bullseye, weiß nicht, XFCE und was sagen Sie hier? File Dialog Buttons to Bottom instead of to Top of the Dialog. Wow. Okay, ja, krasse Sachen da.
Ja, ist halt schon perfekt, da musst du nicht mehr so viel fixen.
Nee, da musst du noch schauen, okay, machst du halt den Knopf nach oben.
Button ein bisschen mehr links, Button ein bisschen mehr rechts.
Kennt bisschen so wie Requirements vom Kunden, so, oh, das ist gut, aber kannst du ein bisschen weiter nach oben machen?
Ja, genau.
Aber das war zu weit. Ja. Ja, nee, kann alles jetzt. Ist perfekt. Bis auf dieses, also der Button jetzt ist halt gefixt, dieses eine Ding.
Wunderbar.
Cool.
Dann AI der Woche, haben wir eine neue Kategorie, ja?
AI der Woche, ich weiß nicht, wir haben das irgendwann mal eingeführt.
Da gibt es doch jetzt dieses creepy, creepy, creepy Ding, habe ich gehört.
Ja. Ich habe zwei verschiedene Sachen. Ich habe zwei AI der Woche.
It doubled.
Ja. Natürlich, wenn wir schon diese Kategorie aufmachen, dann muss sie auch gefüllt werden. Und zwar wollen wir erstmal über dieses creepy Ding reden. Komm, zieh es nach oben.
Ja.
So, Markus, was hast du gehört über dieses creepy Ding?
Dass die AI ihren eigenen Horror geschaffen hat, was interessanterweise über verschiedene AI-Systeme her in Bildern gefasst wird. Und sich keiner, oder die mehr ist zumindest, es kann sich keiner erklären, wie das passieren konnte.
Wie konnte das bloß passieren, wenn du das komplette gleiche Datenset für deine für dein Machine Learning Algorithmus verwendest? Absolut überraschend.
Nee, Skynet.
Eindeutig. Skynet. Creepy Skynet dann aber auf jeden Fall.
Ja. Yep.
Genau, es geht quasi um eine ja, genau, also was Marc schon gesagt hat, quasi eine Creepypasta, AI-Creepypasta quasi. Und zwar funktioniert das so, du kannst das Modell nach einer bestimmten Aussage fragen, dass er das halt für dich generieren soll. Und du kannst dem Modell aber genauso sagen, du möchtest genau das Gegenteil von dem, was du fragst. Also zum Beispiel, du möchtest, Honig und Einhörner tanzen um den Regenbogen oder sowas. Und davon das Gegenteil. Und dann erzeugt es in erstaunlich vielen Fällen wohl so eine Creepypasta, die sehr ähnlich aussieht. Auch in verschiedenen AI-Modellen. Es war immer so eine Frau mit so braunen Haaren, blutunterlaufenden Augen und Falten im Gesicht und einem sehr geraden Mund. Genau, ich habe das hier verlinkt, könnt ihr euch jetzt angucken oder ihr guckt es euch morgen früh an oder so, ich weiß auch nicht. ist auf jeden Fall eine witzige Sache, die sich halt quasi aus so Modellen ergibt, wo man halt am Ende eigentlich nicht mehr genau nachvollziehen kann, warum das so ist. Und das ist ja immer die Idee von diesen Machine Learning Modellen gewesen. Du gibst dem quasi eine Aufgabe, aber du weißt eigentlich nicht genau, wie du das lösen würdest selber, wenn du darüber nachdenkst. Und deswegen lässt du Mr. Computer das machen und der fallen halt unter Umständen auch andere Sachen raus, die sehr die eigen sind und die halt erstmal nicht erklärt werden können ohne weiteres. Oder vielleicht halt, wo es halt auch einfach zu komplex wird, da die Rückführung auf quasi das den Ursprung zu führen. Ja. Also ich find's witzig auf jeden Fall. Es kommen bestimmt noch mehr solche Sachen, noch mehr Creepypasta Sachen raus und mehr solche Themen, die halt schwer erklärbar sind, weil es halt einfach so ein großes Datenset ist, auf dem gelernt wurde, so wenig nachvollziehbar ist, eigentlich, was da passiert. Und ja, dann passieren halt ab und zu mal irgendwelche random Sachen. Genau, das war quasi das Erste. Und das zweite AI der Woche ist AI-generierte oder, ja, wie nennen wir sie? Computergenerierte Bilder sind jetzt mittlerweile wohl ein gewisses Problem für verschiedene so Kunst-Communities, also wo du quasi deine eigenen Bilder hochladen kannst und sagen kannst, hier, das habe ich gemacht. Und überraschenderweise kommen jetzt die Leute oft auf die Idee, halt irgendwelche generierten Bilder dort hochzuladen. Und da ist jetzt halt die Frage, wie diese Communities damit umgehen. Es gibt da die erst natürlich Ansätze, das einfach zu bannen, aber das ist halt natürlich immer ein bisschen schwierig, weil es ja auch schwer nachvollziehbar ist, ob quasi jemand ein Bild jetzt selber gemacht hat oder halt, ob das ein Computer gemacht hat. Ja, gibt es auf jeden Fall jetzt gerade ein bisschen Struggle. Das passt auch ein bisschen zu der News vom letzten Mal, wo jemand so einen Contest gewonnen hat computergenerierten Bild. Und ja, es fällt quasi alles in die gleiche.
Außer wenn diese creepy Frau ist, dann weiß man gleich, dass es Computer ist.
Wenn du in so einen Horror-Contest gehst und alle haben die gleiche creepy Frau. Hey, hast du abgeschrieben? Nein, du hast abgeschrieben.
Ja, kann man die AI-Kunst dann wenigstens als NFTs verkaufen? Ansonsten bringt das alles nichts.
Kannst du natürlich machen, kannst es.
Kannst du immer alles als NFT verkaufen.
Minten und dann geht's los, genau.
Ja. Computerkunst.
Da okay. Waren mir Demos doch lieber.
Ja.
Hm. Das so, was schon, genau. Und aber da wäre es vielleicht auch interessant, was quasi so ein Computer schafft, in möglichst wenig Platz zu generieren. Ja, das ist ja auch schon eine Challenge, da wo sich Leute auseinandergesetzt haben und vielleicht gibt es da Ansätze, die vielleicht noch gefunden werden können.
Das Unfaire ist ja einfach, die Community, die ist recht kreativ geworden und der Computer an und für sich, der könnte einfach alles durchprobieren. Das ist das kleinste Mögliche gefunden hat, was noch funktioniert.
Ja. Aber das, da ist dann halt auch die Frage, es soll ja nicht das Kleinstmögliche sein, sondern es muss ja auch diesen Wow-Effekt haben und der ist halt relativ schwierig zu quantifizieren, würde ich jetzt sagen. Mhm. Ja, aber ja, ich glaube da, wir werden nochmal über dieses Kunst plus Computer reden.
Ja, ich glaube auch. Garantiert. Ja. Das wird nicht weggehen. Das ist jetzt das da, das wird nicht so schnell weggehen. Ja. Dann kommen wir zu den News.
Was? Kann nicht sein. Ich habe noch hier was. Ich habe einfach noch was rein.
Ja, okay, muss auch was sagen.
Wenn es hier dieser Felix.
Das geht jetzt nicht mehr. Diego hat schon News gesagt.
Das muss weitermachen. Dann ist es halt. Nee, es passt halt da. Es passt halt da rein. Es, jemand ist da halt hingegangen und du kannst ja da irgendwie die Bilder generieren und du kannst dann halt eine Farbpalette draus extrahieren. Das fand ich eine ganz nette Idee.
Also aber da gab es doch schon andere Ansätze. Kannst du das nicht wie bei Adobe hochladen und der macht das dann auch oder so? Ich hab gedacht, das war irgendwie.
Ja, also er hat, soweit ich das verstehe, hat er auch, was er gemacht hat, er hat halt irgendwie, du kannst halt was eingeben in dieses Stable Diffusion und dann kommt da ja ein Bild raus. Und dann kannst du aus diesem Bild halt wieder eine Farbpalette rechnen. Und das ist das, was er gemacht hat. Und er hat, glaube ich, dieses es gibt so ein Tool, wo du das machen kannst.
Achso, dann kannst du quasi zu Text okay, alles klar, das ist natürlich ein bisschen cooler. Ich habe jetzt gedacht vom Bild, aber das gibt's natürlich schon, aber aus quasi das Gefühl von einem Text kannst du in eine Farbpalette quasi.
Genau, halt indirekt, weil Stable Diffusion gibt dir ja halt ein ganzes Bild, aber aus diesem Bild kannst du ja dann wieder die Farbpalette rechnen.
Okay, das ist ganz cool.
Und ich fand die Idee halt auch irgendwie ganz nett und dann kannst du halt irgendwie, die Beispiele, die er rausgesucht hat, sind halt auch ganz cool. Darum, sieht halt auch ganz nett aus. Ich nehme an, wird auch nicht alles so gut funktionieren.
Das ist vielleicht auch ganz cool, wenn du so einen Block hast und du möchtest zu jedem Block so ein Gefühl übergeben und dann hast du so eine generische Farbpalette und dann wird einfach der Block so eingefärbt. Ja. Was ich noch gelesen habe, war, dass einer aus seinen E-Mail-Subjects jetzt Bilder generieren lässt. Und hast du quasi zu jedem E-Mail hast du so ein Bild, was das dann so wie beschreiben soll. Fand ich eine witzige Idee, aber auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie gut das funktioniert hat. Ich glaube, es hat ein Medium gut funktioniert. Aber auf jeden Fall witzig. Und ja, das Ding ist halt, dass es jetzt quasi massentauglich geworden ist. Also du kannst es jetzt einfach benutzen. Es ist nicht mehr sowas super Spezielles, was nur irgendwie drei Wissenschaftler in einem Labor benutzen können, sondern das ist quasi für die Gesamtheit nutzbar. Und das macht es halt so interessant, weil natürlich musst du mit den Tools, die du hast, selber noch kreativ sein und damit dann noch was Cooleres rauskommt. Genau, sowas ist ja schon ganz witzig.
Zumindest kreativ. Finde ich eine gute Idee. Finde ich einen guten Use Case für AI. Genau, jetzt können wir zu News, Ingo.
Jetzt kommen wir zu den News? Na dann, machen wir jetzt die News. Das erste ist, ist nicht meins. Aber es geht um diesen Konnektorentausch bei den deutschen Ärzten.
Faszinierend. Ich hatte doch was anderes noch ins Pad geschrieben. Das war ich tatsächlich. Und zwar ist das die News, zu dem Gerangel darum, dass sehr viel Geld im Gesundheitswesen verbrannt werden sollte, weil... Ja, gut, aber das hier ist erstmal die News, dass dieser Hardware-Tausch doch nicht notwendig ist, genau, sondern Alternativen erarbeitet werden. Also sie schmeißen jetzt nicht einfach alle Boxen weg, nur weil sie keine Lust haben, die Firmware neu zu flashen.
Ja, aber wenn das war erstmal eine ganz gute News. Dass sie doch einige rausschmeißen und das ja immer noch so und so viel Millionen kostet, aber nicht mehr alle, sondern nur noch.
Nee, das war vom letzten Mal und die ist jetzt, dass eigentlich gar keine mehr rausgeworfen werden müssen.
Ja. Okay. Das, na gut.
Wäre doch gut, oder?
Das wäre gut, aber das habe ich so noch nicht verstanden, aber okay.
Ja. Ich hätte gedacht, jetzt statt 400 Millionen geben sie nur noch 130 Millionen aus. Also es ist immer noch zu viel Geld, was ausgegeben wird. Aber trotzdem,
ja,
sind das auch nur die Gesellschafter der Gematik und nicht die Gematik selbst. Das ist auch nochmal ein bisschen organisatorische Schieberei. Die gute Nachricht ist einfach, dass das der laute Aufschrei in der CT, sogar die CT hat in ihrem Editorial, sie schreiben immer gute Sachen, aber die Chefredakteure der CT und noch irgendjemand, irgendeinem anderen großen Mediums aus dem Digitalbereich, haben einen offenen Brief geschrieben an Mr. Herrn Lauterbach himself, weil ansonsten einfach überhaupt gar keine Bewegung in die Sache gekommen ist, egal wen die angesprochen haben. Und ob das jetzt gewirkt hat oder nicht, auf jeden Fall ist jetzt dann doch irgendwie Bewegung in die Sache gekommen und es sind zumindest schon mal fast nur ein Viertel der Kosten, die jetzt noch auf dem Zettel stehen, anstatt der 400 Millionen. Mhm. Das ist aber auch alles, das klingt alles so nach IT aus Deutschland, das ist so schmerzhaft, wenn man das liest.
IT made in Germany.
Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Das stimmt wohl.
Ja, genau, so noch ist das. Das war die News zur Gematik. Ich will euch nicht weiter damit langweilen.
Ja, es ist schon, es ist echt traurig, dass es so läuft, ne? Hier in Deutschland mit diesen, also das Gesundheitssystem zu digitalisieren. Ah ja, gut, nee, eigentlich alles zu digitalisieren scheitert alles an so vielen Stellen. Das ist
ja, weil auch viel einfach es gewohnt sind, auf irgendwelche Berater zu hören und sich nicht die Mühe machen, sich selber mit den Dingen im Detail auseinanderzusetzen. Und dann gibt es einfach immer eine Hidden Agenda, die verfolgt wird und die Überlegung, dann können wir dieses Projekt da platzieren und dann können wir da noch was draus machen. Und es ist nicht einfach die kurze, nahegelegene Lösung und oder der kurze Weg, der wird selten gegangen. Das ist sehr, sehr frustrierend. Ich habe aber ein Gegenbeispiel dazu. Das suche ich jetzt raus und erzähle euch das nach der nächsten News.
Gut, aber die nächste News ist super kurz, weil es einfach Patreon hat das ganze Security-Team auf die Straße gestellt.
Ja, die machen auch nur irgendwas mit Geld, oder?
Ja, okay. Die nehmen nur irgendwie so, ich glaube, 15-20% von allem, was halt über die Plattform so geht.
Ja, klar.
Nee, das warum? Also kein Geld? Oder
warum sie das
oder?
Nehmen? Das
kann ja sein, dass sie irgendwelche finanziellen Probleme haben und es machen müssen oder dass das Team
ja, aber selbst wenn du finanzielle Probleme hast, stellst du ja nicht dein ganzes Security-Team auf die Straße, oder?
Ja, wahrscheinlich. Also schon
vielleicht so ein bisschen, neues Security-Team, vielleicht waren die alle doof.
Schon so ein bisschen, es ist immer so ein bisschen fishy. Aber es gibt, also ich habe keine Ahnung.
Es kann ja sein, dass sich dieses Team auch intern irgendwie, also dass sich das komplette Team selber zerlegt hat. Ja, und sie dazu sozusagen Notnagel jetzt alle rausgeschmissen haben und neue Leute dann heiraten. Keine Ahnung. Gäbe es ja auch die Möglichkeit, aber.
Weiß man nicht, gibt nicht so wirklich eine Stellungnahme. Sie haben sich auch nicht so wirklich dazu geäußert.
Okay.
Also klar, vielleicht. Darum sage ich ja, die nächste News ist super kurz. Aber ich kann ja nochmal eine anhängen, wobei
da willst du
vielleicht mitreden, weil es geht um Borg-Backup.
Oh ja.
Da gibt es nämlich die 2.0er-Version, die wohl irgendwann kommen wird. Und da gibt es jetzt halt ein Beta-Release.
Und was kann die dann? Mehr?
Das Siehst du? Absolut keine Ahnung. Aber ich habe gesehen und habe gedacht, Leute lieben Borg. Ich selber benutze es halt nicht, darum keine Ahnung, was es besser kann, aber ich würde mal raten, das sind und es ist auch schon die zweite Beta, aber wenn man da irgendwie sich dafür interessiert, kann man da jetzt irgendwie mit rumspielen und schauen,
okay, ob
das dann nachher auch noch funktioniert und sich vielleicht jetzt noch einbringen und nicht, wenn es dann fertig ist. Darum.
Das stimmt.
Genau.
Gute Idee.
Und es gibt es wohl immer noch und Leute benutzen das und Leute finden das toll. Ich habe irgendwie wie den Use Case nicht, darum.
Doch, benutzt es auch.
Backups machen das schon, Use Case.
Also. Ja, ja, schon, aber dafür brauche ich halt, also mein Filesystem macht das halt für mich. Da brauche ich irgendwie nicht noch eine Python-App, die mir dabei hilft, Backups zu machen.
Na gut.
Aber ja, also klar, warum nicht?
Box cool.
Mhm. Ja.
Gut. LLVM?
LLVM? LLVM ist auch da. Ist auch höher, schneller, weiter in der Version 15. Ist auch immer gut.
Okay. Kannst du irgendwie mehr dazu sagen?
Absolut nicht. Absolut nicht. Ich benutze Clang. Aber halt auf Debian, das heißt, bis ich da irgendwann, also ist mir halt egal, was passiert, weil bis ich das bekomme, gehen halt noch so 5 Jahre ins Land oder so.
Ja,
darum, also ich meine, ist cool, dass es vorwärts geht, aber davon habe ich persönlich halt nicht so viel. Aber ja, viele Commits, viele Changes. Irgendwie über, okay, über 16.000 Unique Offers, also da geht schon das was.
Einige Offers sind das, Mann.
Da wird schon was drin sein, aber was das im Detail ist, habe ich mir nicht angeschaut, aber es ist halt irgendwie bei mir über die Timeline geflogen und LLVM, gute Sache. Und komm, ich mache hier gleich auch noch fertig mit hier, weil da kann ich auch nur so mäßig viel dazu erzählen, hier dieses Run-J, was eine was ist das Wort hier, so ein Proof of Concept OCI Runtime. OCI, wir erinnern uns, dieses Open Container Initiative, Ding, sie, was halt so Kubernetes und Docker und so irgendwie drin ist. Also die haben da halt so Standards definiert und gesagt, Container muss halt irgendwie so aussehen und dann gibt es halt irgendwie so eine Runtime. Und da gibt es so einen Typ, der halt an so eine Runtime, OCI-Runtime bastelt, die Run-J heißt. Und was die dann halt erlaubt, ist über diese OCI-Runtime halt FreeBSD Jails zu managen. Und das klingt, also ist halt irgendwie schon technisch ganz lustig. Ist aber halt aktuell noch eher so Proof of Concept und so. Und es gibt jetzt Networking. Also du kannst jetzt irgendwie so ein bisschen mit Networking rumspielen. Und das ist schon so ein wichtiger Schritt in die Richtung von, dass man damit effektiv halt was bauen kann. Und darum habe ich das hier gepickt als News.
Ja, okay. Und ich habe tatsächlich gefunden, was ich raussuchen wollte. Und zwar ist es auch in den Show Notes. Es geht um Magic Links. Magic Links ist die Möglichkeit, die Grundsteuererklärung für Privateigentum sicher und passwortlos zu machen. Also passwortlos und sicher diese Grundsteuererklärung abzugeben. Und das Gute, oder warum ich das in dem Kontext von dem, worum es eben ging, als Beispiel bringen wollte, ist, dass die Bude, die dahinter steht, eine 100%ige Tochter des Bundes ist. Also da ist keine Beraterbude dahinter, da hat niemand versucht, nochmal extra Projektbudget abzuschöpfen, sondern das hat der Bund tatsächlich selber gebaut. Und wie ich diesen Artikel so gelesen habe, klingt das nach einer sehr runden Sache, die erstaunlich unkompliziert ist für etwas, was der Bund gebaut hat. Das ist ein schönes Gegenbeispiel einfach.
Das ist aber auch interessant, dass du das spezifizierst mit für etwas, das der Bund gebaut hat.
Ja, es ist wirklich so. Ja. Also ist ja der Bund, wenn sie 100%ige Tochter sind, oder?
Ja, ja, schon, aber das ist schon so eine, also wenn es halt einfach wäre, dann müsste man ja nicht dazu sagen, es ist einfach für etwas, was vom Bund gebaut ist, dann könnte man ja einfach sagen, es ist einfach zu benutzen.
Ja.
You know?
Ja. Im Kontrast zu allen anderen Sachen halt. Ja,
also, wenn du das halt ja genauer spezifizieren musst mit ist halt, wäre halt noch cooler, wenn es halt einfach ist und nicht so einfach für was vom Bund kommt.
Ja.
Aber auch beides. Also das ist ja schon das Coole, oder? Es ist ja quasi einfach
und das insbesondere ist einfach dafür, dass es vom Bund kommt. Ja, genau. Ja.
Ist nice.
Genau. Das vielleicht hätte es besser zu den Picks gepasst, weil ich will jetzt gar nicht so viel drüber reden. Ich habe den Link einfach mit in die Shownotes geschmissen. So.
Cool.
Ja. Ich habe auf jeden Fall auch irgend so ein Portal benutzt, was es ein bisschen einfacher macht, die Steuererklärung dafür das Haus abzugeben.
Das ist Elster-Portal. Was,
ja. Also von dem her ist es das. Ja, das ist doch das ist genau diese Seite, ne? Ja. Ja, ich habe die, glaube ich, auch verwendet.
Ach so, ach, die hast du verwendet. Ah, okay.
Ich habe die verwendet, ja, ja. Ich hatte erst überlegt, ob ich es direkt per Elster mache. Und gut, geht ja nicht für alle Bundesländer, weil es geht nur für die, die das Bundesmodell gewählt haben, also das einfache. Genau, und das ist mein Bundesland und deswegen habe ich das darüber gemacht tatsächlich und war auch erstaunt, dass es ja, also musst es bloß es mit deinem Elster-Portal verknüpfen, was aber auch irgendwie nur 2 Klicks war. Und dann tatsächlich, ich habe auch die erste paar Fragen angefangen, dann das Browserfenster irgendwie aufgelassen, mehrere Stunden was anderes gemacht und später weitergemacht und es hat alles funktioniert und er hat sich das alles gemerkt und die Fragen waren okay, ich hatte gedacht, es wird noch viel, viel mehr, was man alles bereithalten muss. Das ist ja schon so eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Ich meine, die Daten hätte ja ja.
Die Daten sind da, ja.
Genau, die Daten sind alle da. Du wirst dann auf irgendein anderes Portal geschubst, wo du irgendwelche Daten rauskopieren musst und du denkst dir,
das hätte ja, die auch machen können für mich.
Das hätte die auch machen können und auch den Grundbuchauszug habt ihr auch da und der ist sogar digital, steht ja auf dem, den ich hier hab, auch. Also es ist so, jo, das ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme von Daten, die eigentlich die Steuerbehörden alle schon haben, aber das Portal war okay. Also damit ließ ich's tatsächlich innerhalb von einer halben Stunde durchklicken alles.
Ja.
Und fertig war ich. Ich hatte gedacht, ich brauche da irgendwie eine Stunde oder zwei oder keine Ahnung. Aber das war okay dann.
Bis wann hat man da Zeit, um das zu machen?
Bis Ende Oktober.
Oder 1. Oktober?
Ich glaube, bis Ende Oktober.
Ja, okay.
Cool. Und es haben erst irgendwie 13% der Leute gemacht. Also es sind ein gutes Zeichen, einige, oder? Es sind noch einige, die es machen müssen, ja.
Ah, die haben alle bestimmt so wie ich den Draft im Elster liegen und müssen nur noch auf Submit klicken.
Ach so. Ja, ja, ganz bestimmt. Genau so wird das sein.
Genau. Und da es ja am Anfang hieß, das Portal ist überlastet, weil irgendwie alle es machen wollen, habe ich gedacht, ja, okay. Also.
Alle wollen es machen. Alle lieben Steuern so sehr, dass alle gleichzeitig dieses Portal benutzen wollen, sagte niemals jemand.
Ja. Habe ich das auch vor mich rausgeschoben und dann habe ich dieses Portal da irgendwie, oder es war eins der Möglichkeiten, die du da machen kannst. Und dann habe ich gedacht, naja, okay, dann machst du es lieber in dem, weil das sah irgendwie ein bisschen aufgeräumter aus als diese Elster-Geschichte. Und von dem her, ja, hat funktioniert.
Also Grundsteuererklärung für privateigentum.de Premium. Aber es ist kein Ü, das ist ein bisschen Panne. Das hätten sie schon machen können.
Premium.
Und kein Ä. Naja, ja. Wollen wir das haben. Geht beides? Haben sie die beiden Domains? Das wäre natürlich sonst Panne, ja.
Keine Ahnung.
Erklärung für.
Erklärung.
Sonst werde ich jetzt reich, indem ich. Weiß nicht genau. Oh, sie haben tatsächlich die Domain. Die Ü und Ä Domain. Also wenn du da.
Dann siehst du da, manchmal gibt es auch Leute, die mitdenken.
Ja, es läuft bei denen auf jeden Fall.
Ja. Ja, also kann ich empfehlen, wer nicht irgendwie ganz komplizierte Grundstücke hat und in den Bundesländern wohnt, die das Bundesmodell haben, die können einfach das verwenden. Ja.
Woher weiß man das? Welche haben denn dieses Bundesmodell nicht?
Das ist eine Liste. Zum Beispiel Bayern.
Und Baden-Württemberg.
Besonderes sind. Fuck. Zum Beispiel Baden-Württemberg, weil sie irgendwas Besonderes sind. Halt die immer ausscheren. You know? Mhm.
Aber Baden-Württemberg ist jetzt nicht so der super Ausscherer. Bayern, ja.
Ist noch ja, Saarland. Es gibt auch alle anderen Bundesländer, rotieren zum Beispiel auch bei den Ferien. Wer macht nicht mit? Genau, Bayern, Baden-Württemberg. Also es ist schon, fällt schon auf.
Mhm.
Ja. Genau.
Tja, keine Ahnung. Das ist bei mir noch offen. Na gut, vielleicht gehöre ich zu den restlichen, was waren es, 86% oder was es waren?
Ja, kam noch, ich glaube, war auch heute oder so, habe ich es gelesen. Es war erschreckend, wie viele es noch nicht gemacht haben, aber ich meine, sie haben nur die gezählt, die es bis August gemacht haben. Da war ich auch noch nicht dabei, weil ich es auch erst am letzten Wochenende gemacht habe. Also von dem her, ja. Aber irgendwo habe ich es gesehen. War, keine Ahnung, die Tage jetzt irgendwo, dass es echt noch wenig gemacht haben. Na gut. Dann muss ich jetzt wieder zurückfinden, mein Tab. Ich habe zu viele Tabs offen. So ein Standardproblem. Da waren wir. Genau. Ich habe was am Endeffekt 100% gibt. Nämlich erstmal 30% Speicherplatz sparen, indem man auf Z-Standard setzt.
Mhm.
AWS hat bei seinem S3-Gedöns irgendwie ein paar Exabyte gespart, also 30%, nachdem sie jetzt von GZIP auf Z-Standard umgestellt haben. Coole Sache. Also wenn ihr Z-Standard nicht vielleicht auch schon irgendwo einsetzt bei irgendwelchen Komprimierungen, könnt ihr euch das mal angucken, weil cool.
Mhm.
Und dann 70% langsamer, da können wir vielleicht noch ein bisschen länger drüber diskutieren. Könnte es sein, dass eure VMs sind, wenn ihr diesen Red Bleed Fix anhabt, also im neuen Kernel, hatten wir ja, ist diese Spectre-Variante, Red Bleed ist jetzt gefixt. Und Leute bei VMware haben irgendwie getestet und haben gesagt, 70% langsamer. Das wäre schon ein bisschen krass, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt ein VMware-Problem ist oder auch auf andere VMs zutrifft, die, weiß ich nicht, mit KVM oder mit Xen oder was weiß ich, laufen. Das wäre schon krass. 70% ist jetzt nicht gerade wenig.
Ja. Okay. Ja. Und man kann Spectre V2 ist gleich aufmachen.
Ja. Okay. Ja.
Kann man, aber Frage ist halt, ob man sollte. Aber das muss halt jeder in seiner eigenen Risikobetrachtung entsprechend dann abwägen.
Genau, gibt bestimmt Sachen, wo man es machen könnte. Aber bei anderen Sachen nicht. Also ich glaube, die ersten Spectre-Sachen, da waren es auch Einbußen, aber die waren eher so in 10-15% Bereich.
Mhm.
Hat man noch gesagt, ja, es war scheiße, aber gut, ist halt jetzt so. Aber wenn es jetzt wirklich 70% sind, weiß nicht, ob das dann so ein guter Fix ist oder ob die Kernel-Jungs dann da nochmal ran müssen, weil es geht eigentlich nicht.
Ja, 70 sind schon viele Prozente, ne?
Oder doch, ja. Back to bare metal.
Ja, dann hast du die Probleme ja auch. Es hilft ja nichts. Da musst du es ja auch machen.
Ja, aber du bist nicht über die VM ausgebremst. Also ich dachte jetzt, der Fix ist ist ein Problem für die Virtualisierung.
Das weiß man halt nicht genau. Deswegen sage ich ja, kann sein, dass das nur ein VMware-Problem ist, kann sein, dass es ein VM-Problem ist. Ansonsten musst du ja natürlich auch, wenn du diese Spectre-Sachen nicht mehr haben willst, also die oder dagegen geschützt bist, hast du die Probleme natürlich auch auf einer normalen Hardware-Maschine, also auf Bare Metal. Ob es da auch 70% sind, kann ich dir nicht sagen. Ich habe es nicht getestet, steht auch in den News nicht drin. Aber Einbußen wirst du auch da haben.
Mhm.
Genau. Also hier haben sie mit einem Ubuntu 20.04 auf einem VMware-Cluster das irgendwie getestet und ja.
Sackt.
Sackt, genau. Also da müsst ihr mal gucken, wenn ihr demnächst auch irgendwie Einbußen habt bei euren VMs. Mhm. Ja, dann könnte es daran liegen. Genau.
Genau.
Aber wie gesagt, 30% sparen, 70% langsamer als 100% ist alles gut.
Mhm. 100% in irgendeine Richtung.
Genau. Ja, so, Themen haben wir nicht. Heulen will auch irgendwie keiner.
Ja.
Dann kommen wir schon zum Edit War in der Wikipedia.
Ah, ja, ja. Das ist nice. Und zwar, wo habe ich das einsortiert? Lesefu. Ja, ja, weiß nicht. Ist, Twitter und Lesefu ist ja immer so eine Sache, aber ich habe nicht gewusst, wo ich es wirklich hintue. Ja, es gibt ja quasi immer solche Bubbles, die so sehr, ja, quasi sehr speziell in irgendeine Richtung quasi dann ganz bestimmte Sachen machen, die man als Außenstehender dann erst quasi nachträglich erfährt oder auch nachträglich quasi überhaupt so ein Insight bekommt. Und eins davon war, die Queen ist gestorben, so, das haben wir es auch mal gesagt in der Show.
Ja.
Aber im Kontext von den Wikipedia-Edits ist es tatsächlich eine interessante Sache, was da passiert ist. Nämlich alle, also quasi 10 Sekunden später, nachdem die Queen gestorben ist, wurde quasi schon diese Seite x-mal editiert und quasi von Is to Wars quasi die Page da editiert. Mit einer Million Konflikten natürlich. Also wenn du quasi editierst und jemand das editiert und es geht dann wieder zusammen, dann hast du natürlich da Konflikte auf der Seite. Und der Artikel, beziehungsweise dieser Twitter-Reihe, wie heißt das? Twitter Multi-Twitter, ich weiß nicht genau, wie das Ding heißt.
Thread.
Wenn du mehrmals twitterst, schreibst du ein bisschen zusammen, was alles für Sachen so passiert sind und was, wo quasi, was passiert ist. Nämlich natürlich nicht nur die Queen, der Queen-Artikel ist editiert worden, sondern natürlich auch alles drumherum. Ja, alles, was quasi zu der Queen gehört, zu den Angehörigen und zu dem jetzt neuen König Charles und quasi alle Richtungen, ja. Das ist schon echt witzig und es war halt so ultra schnell, also quasi diese Edits waren halt einfach so schnell, alle haben sich da quasi drauf gestürzt und da sind Graphen tatsächlich dann interessant gewesen, nämlich die zeigen dann die Anzahl der Edits von diesem Artikel zu dem Zeitpunkt, wo es halt passiert ist. Und das ist schon sehr, sehr witzig. Sehr, sehr lustig zu sehen, was quasi auch in dieser Wikipedia-Bubble so passiert.
Ja, ja, das ist schon ganz interessant. Ich habe auch auf der Wikipedia gesurft die Tage und habe tatsächlich kurz überlegt, ob ich an einer Stelle, wo noch die Queen verlinkt wird, King Charles draus mache. Da habe ich dann dagegen entschieden. Ich habe irgendwas gelesen und dann war die Queen auch verlinkt und es müsste aber jetzt auch Charles dann sein. Und war schon kurz davor, habe ich gedacht, ach komm, irgendjemand wird es dann schon fixen.
Irgendjemand wird es schon fixen und stellt sich raus, sehr, sehr viele Leute.
Sehr, sehr viele Leute, ja. Ja, aber schon ein bisschen krass, ja. God save the King.
Ja, das, was halt auch witzig war, es gibt quasi einen Artikel zu dem Tod von Elisabeth II. Und die Seite, die wurde schon, keine Ahnung, ein paar Stunden vorher angelegt, bevor sie gestorben ist. Tja. Natürlich schon sehr, sehr makaber da an der Stelle.
Da hat irgendwer die Gerüchte-News genommen und gesagt, ah, ich fange schon mal an zu arbeiten hier.
Ja, es gab ja irgendwie so, dass der Arzt, weiß nicht, dass die Ärzte gesagt haben, dass sie was hatte schon und das war ja schon ein Stück vorher und dann schon mal vorbereitend in den Draft-Space gezogen und dann bam.
Ja. Das ist aber relativ normal, oder? Also ich meine, irgendwie so Fernsehstationen und Zeitungen und so haben halt auch irgendwie Artikel in der Schublade.
Ja, schon, aber das ist also die Wikipedia ist da, aber, also ich weiß nicht, für mich fühlt sich das halt.
Ja, aber warum soll das da anders sein? Also nur, weil es halt
Freiwillige sind. Ja, weil die Leute nicht dafür bezahlt werden, ja.
Ja, und?
Das ist okay. Nee, ich hab's,
vielleicht
das
ist okay. Sind das ja Profis, die das in ihrer Freizeit machen.
Mhm. Profis in der Freizeit, genau. Ja. Auf jeden Fall, ja, spannend zu lesen. Ja. Sehr schön. Das ist auch sehr witzig. Also, das, ja, abgesehen vom Thema natürlich, aber prinzipiell. Das war quasi mein Lesefu. Soll ich noch?
Ja. Da ist noch einen.
Ich habe noch einen. Habt ihr nichts zu lesen gehabt, oder was?
Nee.
Jetzt habe ich hier noch einen echten Lesefu, nämlich nennt sich der Edge Case Poisoning. Und das ist ein Artikel zu, ja, quasi Softwareentwicklung, würde ich es jetzt nennen. Lädt bei mir gerade. Der so ein bisschen quasi den Prozess von der Softwareentwicklung schreibt und hier jetzt speziell an einem Parser, der halt eigentlich als Aufgabe hat, ein Kochbuch Rezepte dort quasi zu parsen und dann die halt quasi für den Computer bereitzustellen. Das heißt, du hast quasi ein Rezept, da steht drin, du brauchst irgendwie, weiß ich nicht, 50 Gramm Butter und 10 Gramm Zucker und keine Ahnung was. Und der Artikel fängt halt so an, quasi, dass alles ganz sauber, die ganzen einzelnen Sachen, die man halt braucht, in Gramm bereitstehen und dann fängt es quasi an mit den Edge Cases, die quasi zu deinem Problem dazukommen, nämlich jetzt steht halt nicht mehr, du hast 100 Gramm von irgendwas, sondern du hast dann Zitronenschalen, ja, oder du brauchst quasi irgendwie Zitronenschalen und zwar 25. Ja, und dann ist halt die Frage, wie geht man mit diesen Sachen um? Und dann quasi eine Lösung wäre dann, diese Dinge umzurechnen, was sie halt sind, in Gramm wieder zurück, ja, dass du dann am Ende sagen kannst, okay, du hast am Ende so und so viel Gesamtgramm von deinem Rezept, oder du willst es halbieren und dann willst du halt auch alle anderen Sachen halbieren. Und genau, das ist, geht quasi sauber durch die ganzen Edge Cases, die er sich dann alle überlegt hat, beziehungsweise die halt alle in seinem Rezeptebuch mit drin sind und stellt sich heraus, es wird dann am Ende sehr, sehr komplex, ja. Also das, was am Anfang so einfach ausgesehen hat, ist auf einmal super komplex geworden und was eigentlich nicht so abzusehen war. Und er hat am Ende dann auch noch quasi als Result so ein bisschen, zeigt eine Idee auf, wie man mit solchen Edge Cases umgehen kann. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel zu sagen, okay, du hast nur ein ganz paar von diesen komischen Edge Cases und eigentlich ist das allermeiste sind normale Rezepte oder normaler Input und dann hast du halt am Anfang in deinem Code quasi den Split zu normales Rezept und weirdes Rezept, wo halt irgendwas drin steht und quasi diesen Split am Anfang zu machen und das eine behandelst du dann halt quasi mit Low Effort, also dieses komische Rezept und die normalen Rezepte werden dann halt sauber geparst. Quasi, dass man sich da nicht so den Pain macht, das alles bis zu Ende zu specken, sondern einfach zu sagen, okay, der eine Zeug ist halt irgendwie komisch, das machen wir irgendwie und das andere Zeug ist das, was wir eigentlich haben wollen und können dann damit normal arbeiten. Und das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, mit so Edge Cases umzugehen, die einem von dem eigentlichen abhalten, was man machen wollte. Und ja, genau, das was der Artikel so beschreibt. Schön zu lesen. Nicht so viel Code, viel Beispiele. Ja, das war quasi mein zweiter Lesefuhr.
Okay. Kannst du also empfehlen, sich das mal anzugucken?
Kann ich empfehlen, genau.
Ja, dann kommen wir schon zu den Picks, weil irgendwie hat keiner was gelesen sonst. Alle lesen.
Anscheinend.
Ja. Es ist wieder Hacktoberfest demnächst.
Das
weil,
ist so. Es geht wieder runter.
Weil, ja. Noch haben wir September, aber wer weiß, wann unsere nächste Sendung schon findet.
Deswegen ist es auch gut, das schon mal zu erwähnen, weil das Hacktoberfest hat sie selber gesagt, es ist jetzt Pre-Tember. Es ist halt Zeit, sich aufs Hacktoberfest vorzubereiten.
Aha.
Genau. Okay. September is the perfect time to prepare for Hacktoberfest. Get a jump start by finding projects to contribute to. Also ihr solltet schon mal Arbeit suchen, die ihr gerne machen wollt. Oder was auf der anderen Seite, das ist immer schnell gemacht. Was viel besser ist, ist natürlich, wenn ihr irgendwo ein Open-Source-Projekt kennt oder aktiv seid oder so, dass man sich was überlegt, was wären denn coole Sachen fürs Projekt. Und ganz cool finde ich auch den Ansatz, den sie mit dem Hacktoberfest dieses Jahr fahren, dass sie sagen, es geht eben nicht nur um den Code an sich, sondern es geht darum, Open-Source-Projekte insgesamt weiterzubringen und deswegen bringt es auch sehr viele Leute zu motivieren, die einfach schreiben wollen, zum Beispiel Dokumentation oder Werbung oder irgendwas, die Designs machen wollen, die Tests aufsetzen wollen, die als Mentoren unterwegs sein wollen oder die auf beliebige andere Art und Weise, die Open Source Szene unterstützen wollen. Also sie ziehen den Code des Hacktoberfest, des Hacking im Hacktoberfest, den ziehen sie weiter und rollen den weiter aus. Mhm. Und deswegen umso wichtiger, dass man jetzt schon mal anfängt, sich darauf vorzubereiten. Also Pretember.
Seelisch, moralisch oder wie?
Und ja, der Rest auch.
Ja. Okay. Muss ich jetzt schon irgendwas machen?
Ja, es gibt ein Hacktoberfest Discord.
Okay, aber das, da muss ich nichts machen. Muss ich da was machen? Muss ich da rein? Muss ich es benutzen?
Kannst, wenn du willst, kannst du.
Hm. Aber ich muss nicht.
Nein, du musst nicht. Niemand zwingt dich.
Okay, alles klar, nice. Und die eigentliche Registration ist dann am 26. September?
Da geht die auf, genau.
Okay, alles klar. Muss ich als Projekt-Facilitator, also wenn ich quasi ein Open-Source-Projekt habe, was ich, was groß genug ist, um da mitzuspielen, muss ich da schon irgendwas jetzt machen? Nee, auch nicht, oder?
Ja, dort, du kannst Issues mit Hacktoberfest taggen. Dann hast du es nämlich schon mal gemacht. Dann musst du das nicht irgendwie dann erst machen. Mhm. Ja, genau. Und so, und die Kür in den letzten Jahren war, Good First Issues zu markieren, dass Leute, die das Projekt nicht kennen, damit anfangen können. Mhm. Und natürlich auch so Contribution Guidelines. Was möchtet ihr gerne sehen, wie Leute arbeiten sollen? Und was sind so die gute Einstiegspunkte? Was sollten sie lesen an Dokumentationen? Wie finden sie schnell rein, um gewisse Dinge zu lösen?
Okay.
So does it look like. Happy hacking.
Happy hacking.
Dann,
so,
eine CAD was habe
ich noch? Ich habe ein Tool, was ich jetzt mal wieder benutze, aber was ganz cool ist, weil es ziemlich einfach ist, damit was zu tun, nämlich Tinkercad. Also das ist quasi ein CAD-Programm als Webseite, wo man mal schnell was zusammen, also irgendein 3D-Modell relativ einfach zusammen tinkern kann, also zusammenstecken kann. Man hat da quasi Grundformen, die fügt man zusammen zu größeren Formen, baut die quasi rechts, links, oben, unten ran. Oder zieht die halt voneinander ab und hat dadurch dann Löcher oder halt irgendwelche anderen Kanten. Und damit kann man ziemlich einfach 3D-Modelle erzeugen, wenn man ungefähr weiß, was man möchte, wenn man quasi seine ersten Notizen hat und die dann einfach mal in 3D-Modell gießen möchte, um die dann zum Beispiel, weiß nicht, zu lasern oder zu 3D zu drucken. Dafür ist es ganz cool. Man kann dort direkt die Sachen als STL rauslassen oder als SVG. Und ja, prinzipiell ist, also ich fand es ganz cool. Ich finde es immer noch ganz cool. Ist von Autodesk, ist diese, ja, quasi so ein Teaser für ihr super Spezialo-Tool. Aber ja, für funktioniert Autodesk alles online. Toll. Ist nicht eingeschränkt oder so. Genau. Kann ich, genau, wollte ich hier einmal picken.
Nice. Ich wollte picken hier shortest URL on the Internet. Du kannst als für eine Top-Level-Domain, wenn dir die gehört, kannst du da halt einen Record hinterlegen. Also so http //com. Ist grundsätzlich eine valide URL. Ist zwar, ich glaube, hier die ICANN sagt, das ist irgendwie nicht so cool und so, man sollte es eigentlich nicht tun, aber du kannst halt. Und da hat halt jemand mal nachgeschaut und es gibt ein paar, die das machen. Und das heißt, eine der kürzesten URLs, die es so gibt, ist halt AI. Punkt.
Also ich krieg's bei mir nicht hin, direkt im Browser. Er will immer auf .com.
Nee, .com ist nicht...
Ja, ich weiß, der will da immer hin, aber ich krieg, also quasi, wenn ich nur AI eingebe, dann komme ich nicht dahin, wo diese wunderbare Webseite mich hinzeigen würde.
Hm.
Tja, schade.
Vielleicht, also entweder haben sie das...
AI, Punkt. Achso, dann vielleicht den Punkt vergessen. Nee. We're having trouble finding that site. So sad. Vielleicht ist mein Browser nicht cool genug oder so. Nee, ich krieg die alle nicht aufgelöst.
Ja, ist irgendwie ein bisschen...
Vielleicht brauche ich einen Chrome oder so.
Ja, ist halt irgendwie so ein bisschen auch so, ja, technisch geht das und so, aber Leute, die halt Software bauen, gehen nicht davon aus, dass das gehen sollte. Und es halt auch, ja, vielleicht ist es auch okay. Und theoretisch, das ganz am Schluss noch so Bonusfakt, theoretisch könnten sie ein A-Record auf die, also ICANN könnte ein A-Record auf die Root-Zone machen. Mhm. Das würde einen leeren Hostname resolvable machen. Also einfach, wenn du HTTP eingibst. Punkt. Ja.
Ja.
Basically.
Achso, nur hat, naja, okay, ist klar.
Ja. Also eigentlich, ja. Eigentlich aber,
schon, aber es...
Ja, genau. Die, ja, jeder normale Browser wird halt sagen, so, ja, okay, das ist halt kein...
Geh halt hinfort mit deinen absurden Anfragen.
Ja, ja.
Also,
aber es ist
schon eher so ein bisschen akademisch.
Ja, 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 genau. Aber es ist halt interessant zu wissen.
Das
ist halt,
genau, dass es quasi die Möglichkeit gibt.
Genau. Nach Standard könntest du solche Dinge tun. Gibt halt.
Aber der Standard und die Implementierung sind ja auch immer noch zwei
genau.
Sachen, die ein bisschen auseinandergehen.
Können. Genau, es sind halt zwei verschiedene Dinge und nur weil man es machen könnte, heißt es noch nicht, dass du das machen sollst, genau. Es sind halt schon zwei verschiedene Dinge.
Mhm.
Muss man schon auch immer sehen.
Ja, also bei mir geht das auch nicht.
Ja.
Ja, ist vielleicht auch besser so. Also,
also in dem Artikel sind Links drin, die konnte ich anklicken.
Ich konnte die nicht anklicken. Ja, aber es liegt vielleicht nicht. Dann auch an meinem Resolver.
Ja, ich habe auch einen lokalen Resolver selber bei mir eingestellt.
Ja, das könnte schon sein, dass es ein Problem ist.
Bei mir ist ein DNS-Mask, der bei mir selber läuft. Also
ja, es kann sein, dass der DNS-Mask es nicht anständig macht. Das kann ich mir gut vorstellen auf jeden Fall.
Ja, aber das kannst du ja in Curl packen oder so und dann siehst du ja, was er tut. Oder ob dein Browser einfach auch, also kann natürlich Resolve. Sein, dass auch dein Browser ein bisschen Mühe hat mit aber er hat das auch sehr gut beschrieben, also man kann das sehr gut nachvollziehen, was er da ausprobiert hat und wie er irgendwie zu diesen Erkenntnissen gekommen ist und so.
Ja.
Oh, someone weird on the internet. Ja. Gut. Dann irgendwas mit CSS.
Genau, und zwar das ist mein Pick hier an der Stelle, nämlich mvp.css, das ist quasi so ein Drop-in-CSS für Standard-HTML. Also wenn du einfach nur so diese Basic-HTML-Seite schreibst mit Body und so weiter und so fort, dann lässt es diese mvp.css halbwegs anständig aussehen. Ohne dass du dich da jetzt viel irgendwie verkrepeln musst oder irgendwelche neuen Sachen lernen musst oder irgendwelche Frameworks oder so, sondern du schreibst einfach dein Standard-HTML mit Tabellen und mit Auflistungen und allem, was halt dazugehört, und die sehen dann einfach gut aus. Fand ich ganz cool. Habe ich bis jetzt noch nicht ausprobiert, aber ich kann mir jetzt sehr gut vorstellen, dass ich das auf jeden Fall brauche.
Mhm.
Also wirklich als Drop-in für den Standard Stylesheet, der halt mit jedem Browser kommt, der einfach super nach kurz aussieht, sieht es dann halt auf einmal sehr nice aus.
Könntest du das im Prinzip auch als Standard in deinem Browser hinterlegen? Weil das müsste sich ja vielleicht ändern lassen in deinem Browser, oder? Das Standard.
Vielleicht. Das tut es, ja. Du kannst es editieren. Ja.
Ja.
Mhm. Ja, aber ob das geht, ob man das da reinladen kann, das
wäre spannend. Also ja, frage ich mich jetzt einfach gerade so, wenn du sagst, nicht so scheiße wie das Standard. Vielleicht will man das einfach in seinen Browser reinfrickeln und dann hat man alle Standard.
Alle Seiten sehen dann für immer gut aus. Fände ich aber immer sehr nice.
Also. Weil, warum nicht?
Ja, warum nicht? Das stimmt. Genau, das fand ich auf jeden Fall ganz cool. Ich bin eh für sie so, für solche Drop-In-Sachen eher als für alle Sachen nochmal lernen zu müssen, nur weil jemand gedacht hat, das ist viel besser, dem jetzt noch 1000 Millionen Klassen mitzugeben oder irgendwelche anderen Sachen, was sich da irgendjemand anders überlegt haben, einfach den Standard nehmen. Hier gibt es bestimmt auch irgendwelche Einschränkungen, was quasi oder was besonders gut aussieht oder sowas, aber es gibt halt erstmal nur diese Standard-HTML-Elemente und die werden dann einfach gestylt. Das war's von mir.
Okay, dann habe ich noch einen Shameless Self-Plug. Wir haben letztens eine Radio-Tux-Sendung mal wieder gemacht. Wir diskutieren über die IFA. Frostcon haben wir nochmal diskutiert. So ein paar Videos, die interessant waren, hatten wir hier bei Nähgewitter ja auch schon gemacht. Also mit Lergic und Sebastian. Auch so ähnlich wie unsere Talk-Runde hier. Ja, und über Spracherkennungssoftware und warum Linux jetzt eventuell nicht mehr bootet, wenn man noch ein Windows drauf hat und die letzten Windows-Updates eingespielt hat, solche Sachen. Genau, waren dabei. Also vielleicht habt ihr Lust reinzuhören, dann könnt ihr das noch machen, wenn ihr mich noch mehr quatschen hören wollt. Wenn nicht, dann nicht. dann erstens nicht und dann seid ihr zweitens jetzt auch schon durch. mit dieser Sendung und ihr müsst mich auch nicht weiter quatschen hören. Alle anderen auch nicht. Ja, und wir hören uns dann wahrscheinlich so in 2 Wochen wieder. Vielleicht schaffen wir es ja noch im September mal, wenn nicht, dann ist schon Oktober und wir hoffen, ihr hackt dann alle schon wieder fleißig.
Brontal. Und,
genau. Und ansonsten wünschen wir euch, wie immer, eine frohe Zeit. Passt auf euch auf. Habt Spaß.
Am Gerät.
Genau. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao, ciao.